Am Heimweg hatte wohl irgendwie jemand erzählt, es gibt einen Cayenne. Und der Jean Todt war interessiert an einem Cayenne, sagte, Mercedes kann ich nicht fahren, weil die fahren in der Formel 1. BMW kann ich nicht fahren, Porsche wäre das Richtige. Und dann habe ich ihm im Prinzip, um die Sache kurz zu machen, einen Cayenne verkauft.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Liebe Fans und Freunde des alten Blechs, und in dieser Folge begrüße ich speziell auch die Freunde der alten Carbonfaser, denn die Anfänge hat mein heutiger Gast auch noch miterlebt und das war auch nötig, denn ansonsten hätte er nie so viele Le Mans-Siege für seinen damaligen Arbeitgeber nach Hause holen können. Er ist der Mann, der die Verantwortung für die erfolgreichsten Motorsportjahre von Porsche verantwortet hat und er ist unter anderem der Kopf hinter dem Übergruppe C Auto Porsche 956 bzw. 962. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass er sich Zeit für die alte Schule genommen hat. Viel Spaß jetzt mit Mr. Le Mans, Norbert Singer.
Herr Singer, wie sind Sie überhaupt zum Motorsport gekommen?
Als junger Mann ist man sowieso, wenn man Technik interessiert ist, natürlich auch ein bisschen in Sachen Motorsport interessiert. Ich habe mir ein paar Rennen angeguckt, war am Nürburgring, bin dann nach Monaco gefahren und es war schon sehr interessant. Aber das war, um zu sagen, eine Seite. Die andere Seite hat mich natürlich auch brennend interessiert. Das war die Raumfahrt, die damals Fahrt aufgenommen hatte. Und nachdem ich das Angebot von der Firma Porsche bekommen habe, die haben einen jungen Mann gebraucht in der Motorsportabteilung, dann habe ich, glaube ich, nicht sehr lange gezögert, habe gesagt, na, dann fangen wir mal da an. Mein Vater war heftig dagegen.
Der war für Opel, oder?
Ich hatte ja schon Kontakt mit der Firma Opel und die haben dann mir damals erzählt, dass ich irgendwo, ich weiß nicht in welcher Abteilung, die Chance bekomme und dass man dann nach einiger Zeit nach USA zu General Motors gehen kann und sich das an. Und das war damals schon eine tolle Geschichte. Aber der Motorsport, das war dann schon irgendwie sehr interessant für mich. Und ja, und da bin ich halt als junger Mann frisch von der Uni in den Motorsport gestolpert sozusagen und hatte aber dann die Gelegenheit, bei Porsche alles Wichtige sehr schnell mir anzueignen. Die Firma Porsche war ja eine ganz kleine Firma, da gab es keine großen Laufwege, sondern es waren ein paar Leute, mit denen man sich gut verständigen konnte. Und so war der Einstieg nicht allzu schwierig.
Außer, dass Sie das Startdatum fast verpasst haben, oder? Sie wurden angerufen.
Warum? Ja, richtig. Ja, ne, ja, stimmt. Das war ein Problem der Personalabteilung. Die hatten mich vergessen einzustellen. Und damals der Herr Falk, der hat gesagt, sag mal, wir haben am 1. März sollten wir, oder war ja ein Feiertag, ein Sonntag, wir sollten eigentlich einen jungen Mann hier an der Pforte stehen haben und Anruf an der Personalabteilung. Und gesagt, ach Gott, den haben wir vergessen einzustellen. Naja, dann bin ich halt einen Tag später angerückt.
Und das war 1970.
Das war 1970
im also März. Kurz vor dem ersten großen Gesamtsieg
Le Mans. Richtig. Die Firma Porsche hatte ja zu der Zeit Le Mans knapp verloren, das Jahr vorher, 69. Mhm. Und nun war klar, also die 70, da muss man schon, also da darf nichts schief gehen. Hat ja dann schlussendlich auch geklappt. Und und da war ich halt auch so ein bisschen mit involviert in alle möglichen Themen wie Getriebekühlung, Tankabsaugung, oder auch ein bisschen Aerodynamik betrieben. Viel konnte ich ja noch nicht beitragen, weil ich war ja noch in der Lernphase.
aber hat man gemerkt, was da Druck auf dem Kessel war? Also
sicher, natürlich. War. Ich meine, bis runter zum letzten Mechaniker war allen klar, diesmal, dann wollen wir es also schon wissen. Man ist sich natürlich nie sicher, wie ja die Geschichte dann immer wieder gezeigt hat. Mhm. Aber es hat ja dann schlussendlich geklappt und das war dann schon ein Riesenerfolg für die kleine Firma. Ja, und dann ist man halt so nach und nach in die Aufgaben hineingewachsen und so konnte ich das also miterleben, diese 917 damals, wie sie in der Langstreckenweltmeisterschaft fuhren, dann wie sie in die Can-Am ging mit dem Turbomotor. Ja, und dann ging diese GT-Geschichte an, wo ich mein eigenes Projekt sozusagen bekommen habe.
Und da hat der Ferdinand Piëch, der wollte keinen externen Kühler haben. in dem Wagen?
Ja, der externe Kühler bedarf ja einer Ölpumpe. Sie müssen ja das Öl durch den Kühler pumpen. Und das ist natürlich eine Leistungseinbuße, weil die Pumpe braucht natürlich auch Energie und die wird natürlich vom Motor her gespeist. Und zum anderen sollten natürlich die Öffnungen in der Karosserie auch nicht allzu groß sein wegen dem Widerstand. Widerstand war ja, naja, das oberste Gebot der ganzen Geschichte. Und insofern musste man das sozusagen eine Art Luftkühlung für das Getriebe. Grundsätzlich war ja schon eine drin, aber die war halt nicht ausreichend. Okay. Und die konnte ich dann, sag mal, dahin bringen, dass es funktioniert hat.
Und da Sie ja Luft- und Raumfahrt auch studiert haben oder in ja. der Richtung auch was machen wollten, hatten Sie gleich so ein bisschen aerodynamische Vorbildung?
Naja, nee, überhaupt. Also ich meine, der Raumfahrt, da ist der Widerstand eigentlich nebensächlich. Weil da gibt es keine Luft.
Ja, auf dem Weg dahin, das ist vielleicht wichtig.
Ne? Ja, nee, klar. Die Raumfahrt, das war natürlich schon etwas faszinierend, zumal ich ja damals mit dem Professor Obert, der einen Vortrag in München gehalten hat, das war ja der Vater dieser deutschen Raumfahrt, der hat einen Vortrag gehalten. Wir haben uns dann anschließend noch sehr, sehr lange bis nachts um zwei auf der Straße draußen unterhalten. Das war natürlich hochinteressant. Später habe ich natürlich auch den Bernhard von Braun, der einen Vortrag gehalten hat, gesehen und das war schon begeisternd. Mhm. Zumal dann noch ein Professor Rupe kam, der war damals beim weitesten Sinne beim Team von Werner von Braun, der war für interstellare Bahnen zuständig und der hat natürlich dann erzählt, ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie die ersten amerikanischen Satelliten, da der Explorer, nach oben gebracht wurde und so weiter. Also das war schon hautnah. Und es ist im Prinzip so, wie wir heute hautnah vom Motorsport erzählen. Ja, da erzählt man Dinge, die man nicht in der Zeitung liest.
Ja, ja. Ich hoffe, Sie erzählen ja auch noch ein paar Sachen davon.
Ja, und das war schon toll. Nur und auf den Boden der Tatsache hat mich dann der Dr. Preis gebracht, später dann Professor, bei dem ich Diplomarbeit gemacht habe, der dann gesagt hat, in Deutschland ist Raumfahrt eine Subventionsgeschichte. Und wenn die Regierung die Subventionen streicht, weil das Geld woanders braucht, dann stehen sie auf der Straße, ganz einfach. Diese Industrie gab es ja nicht, die gab es ja nur in Amerika, ja, ja, ja. Klar, Frankreich ein bisschen, natürlich Russland, klar. Und insofern war ich eigentlich da, ja, gesagt, okay, dann machen wir Fahrzeuge und dann ergab sich eben die Tür da auf zum Motorsport und dann, ja.
Und ob Sie jetzt den 10-Sekunden-Countdown im NASA-Leitstand erleben oder 24 Stunden in Le Mans, ist ja vielleicht vom
Adrenalin her das Gleiche. Ne?
Das ist ein bisschen länger, ja, genau. Das ging dann weiter mit dem 917, hat man dann gesagt, jetzt müssen wir mehr Leistung haben für die amerikanische Serie.
Und dann haben ja, Sie, für die Can-Am, da wurde ja dann der zunächst mal der 16-Zylinder-Motor entwickelt. Parallel dazu gab es dann den Turbomotor. Es hat sich schnell herausgestellt, dass der Turbo mehr Potenzial hat. Der Motor sich ist an sich auch leichter gewesen. Und insofern ist dann der Turbomotor favorisiert worden. Und ja, das hat sich ja dann im Laufe der 1972 und dann 73 herausgestellt. Es war ja recht erfolgreich, die ganze Geschichte. Dazu musste man natürlich das Auto passend machen. Die Denkweise, alles nur Widerstand, war natürlich ein bisschen überholt. Die amerikanischen Strecken sind sehr winkelig. Da gibt es kaum lange Geraden, also nicht allzu lange Geraden. Und Abtrieb ist da eigentlich die Priorität Nummer eins von der Aerodynamik her. Und dann hat man halt mit konventionellen Mitteln das Bestmögliche draus gemacht.
Sie haben eigentlich in jedem Jahr,
gibt es so viele Geschichten. War ich was los?
sozusagen. Es gab immer einen Fahrer, Derek Bell. Das ist einer, der, glaube ich, ganz viele Jahre ihrer Zeit so begleitet hat.
Le Mans-Fahrer
und auch der Le Mans.
Der war damals am 917 schon als junger Fahrer mit John Weyer kam er zu uns und war ein junger Mann, der mit dem habe ich, glaube ich, irgendwelche Aerodynamikversuche in Hockenheim gemacht. Der hat es, glaube ich, sehr lustig beschrieben in seinem Buch über sein Leben. Hat in seiner Art auch ein bisschen übertrieben, aber es ist ganz lustig zu lesen.
Was hat
wir hatten ja für Le Mans damals, okay, für 71, natürlich versucht, den Widerstand weiter zu verbessern, damit man die Höchstgeschwindigkeit, damals war ja Le Mans noch die lange Gerade mit 5 Kilometer, und da hat der Widerstand natürlich schon einen großen Einfluss, gar keine Frage. Und da hat man also den Widerstand reduziert, hat ein neues Heckteil neben anderen Kleinigkeiten am Fahrzeug geändert. Und das Ganze musste natürlich dann auf der Strecke getestet werden. Simulation gab es ja in der Form nicht so in der Art. Und wenn, dann hat man der Simulation nur bedingt Glauben geschenkt. Man wollte es auf der Straße sehen. Und den Test fuhr damals der Derek Bell mit, ich glaube, 3 verschiedenen Heckteilen. Und da war halt das Heckteil von mir war das schnellste. Und dann hat man sich dafür entschieden. Und die Kurzhecks waren dann mit diesem Auto, mit diesem Heck ausgerüstet, 71. Und naja, und der Lennep hat ja mit dem Heck sozusagen dann 71 gewonnen.
Ja, stimmt. Die John Mayer-Leute, die hatten was Eigenes entwickelt. Ne?
Die hatten eine eigene Idee, aber parallel dazu hat man dann nicht nur das Kurzheck, sondern hat natürlich auch das Langheck verbessert. Das Langheck war ja vom Widerstand her ganz toll, nur von der Abtriebsverteilung her nicht ganz glücklich. Das heißt, diese theoretische Höchstgeschwindigkeit konnte nicht gefahren werden, weil das Fahrzeug nicht stabil auf der Geraden war. Und wenn es Ihnen dramatisch verläuft und wenn Sie um sich herum auch noch andere Autos haben, die irgendwelche Störungen auslösen, dann kann der Fahrer gar nicht voll ausfahren. Er musste also sozusagen lupfen und damit war natürlich die Höchstgeschwindigkeit weg. Und das war dann die Aufgabe, die ich auch erledigt habe für 71, das Langheck sozusagen fahrbar zu machen. Ich hatte letztes Jahr das Glück, den Jackie Oliver zu treffen. Den habe ich damals in Le Mans zwar gesehen, aber wir haben uns nicht unterhalten. Ich war ja ein junger Mann, der hinten in der zweiten Reihe stand. Und da hat man uns über das Thema unterhalten. Und er war also jetzt noch begeistert, wie toll das Auto 71 ging.
Und auch die Höchstgeschwindigkeit, die haben Sie den Rennfahrern erst nach Ihrem Stint mal vorgerechnet oder nach den Testfahrten vorgerechnet?
Naja, wir hatten schon eine Ahnung aufgrund der Rechnung, wie schnell es sein sollte. Aber die Realität ist oft eine ganz andere. Und nachdem wir keine Datenaufzeichnung hatten, mussten wir natürlich den Fahrer fragen, welche Höchstdrehzahl er am Ende der Geraden hat. Und dann aufgrund der Drehzahl über den Reifendurchmesser kann man natürlich die Gangübersetzung kann man natürlich die Geschwindigkeit ausrechnen. Die große Unsicherheit da drin war natürlich noch die Dynamik des Reifens, weil die Reifen, man kann statisch den Umfang oder den Durchmesser messen. Nur in der Dynamik ist er ein bisschen anderer. Und damals in den Diagonalreifen, die haben zum Teil die Durchmesser doch deutlich verändert.
Weil sie so ausdehnen, ne?
Also ausdehnen. Und damit ist der Radius größer. Das heißt, das, was Sie jetzt in den Getriebeschaubildern und nachgucken, das ist der statische. Der dynamische, das weiß man nicht so genau. Insofern ist es dann auch hilfreich, und da ist es zum Teil sehr hilfreich gewesen. In Le Mans gab es ja damals schon Radarmessungen, die mit gewissen Toleranzen doch immerhin eine Größenordnung angibt. Und wenn das so halbwegs mit der Rechnung gesamt übereingestimmt hat, na, dann war das eine tolle Sache.
Und Sie haben da tatsächlich 400 erreicht?
Ne? Nein, 400. Nein, natürlich nicht. Das war die Idee. Aber es war die reine rechnerische Idee waren, ich glaube, 381 waren gerechnet.
Ah, okay.
Die wir aber nie gefahren haben. Also in den ersten Jahren 70 und 69, also die Rechnung stand aus dem Jahr 1969. Und das ist in allen Schädeln drin, wir fahren 380 auf der Geraden. Nur die Messungen von Le Mans haben gezeigt, es waren halt nur 320.
Tatsächlich?
So richtig. Weit weg. Ja, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Fahrzeuge nicht geradeaus gelaufen sind. Also fährt der Fahrer nicht Volllast. Und wenn er nicht Volllast fährt, dann ist auch die Leistung nicht da. Ganz einfach. Okay. Und erst 71 hat man dann über 360, 365 oder sowas gemessen. Radarmessung.
Okay.
Und das hat dann so ungefähr schon gepasst. Also wegen 5 km/h hin oder her. Die 400 fuhr als erstes Jahre später dieser WM Peugeot.
Ah, okay, ich dachte der Sauber 10-9. Der ist
das kam noch später. Ne? Ja. Das war noch später, aber die waren vorher da. Ich weiß es ja nicht mehr. Mhm. Keine Ahnung. Das war in den 80er Jahren, glaube ich. Und die hatten ein Auto, was wirklich extrem auf Widerstand gemacht ist, haben jegliche Abtriebsthemen beiseite gelassen. Und die haben dann tatsächlich 400, also gemessene mit der Radarmessung 400, irgendwas gemessen gefahren im Training. Und für mich war es sehr amüsant, alle kamen, die fahren 400 und was fahren wir? Wir fahren nur 360 und so. Der fährt uns ja sowas an den Ohren vorbei. dann musste ich nur schmunzeln und gesagt, habt ihr auch mal die Rundenzeit gesehen? Der fuhr über 40 Sekunden langsamer in der Rundenzeit. Denn ging es halt nur um die Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ja. Hinter Mulsanne kommt ja dann Indianapolis und dann die Porsche-Kurven. Mhm. Und die gehen ja in der Regel weit über 200. Und wenn ihnen da 40, 50 km/h fehlen, weil sie keinen Abtrieb haben, dann geht es heftig in die Rundenzeit ein.
Sie waren tatsächlich ja für jeden Rennwagen mehr oder weniger zuständig in Ihrer Zeit, 1970 angefangen bis 2004, sagen wir erstmal, ist so der Kern gewesen. Und Sie waren auch für die Entwicklung des RSR zuständig. Und da gibt es ein Rennen 73 in Daytona, wo Penske und Pomus jeweils ein RSR eingesetzt haben. Und da gibt es dieses Bild, wo der Schild rausgehalten wurde.
Das müssen Sie gleich nochmal erzählen. Wenn Sie das Bild haben, ich suche es immer noch.
Ja, es gibt es tatsächlich.
Ich meine, es gibt es tatsächlich. Ich habe es auch irgendwo in einer Zeitschrift, glaube ich, gesehen.
Ja.
Das war so, wir haben, das Thema 917 mit der Can-Am war beendet. Inzwischen die Porsche wurde AG. Es gab dann wurden Vorstände berufen. Vorstandsvorsitzer war Dr. Fuhrmann.
Fuhrmann, ja.
Der ganz früher beim Professor Porsche, also Vater von Ferry Porsche, Motorenkonstrukteur war, damals von der Fuhrmann-Motor,
steht ja im Museum, der relativ kompliziert ist. Ne?
Richtig. Ja. Also der hatte schon auch eine Ader für Motorsport und der hatte damals, als AG muss man natürlich sehen, dass die Finanzen stimmen, hat dieses große 917-Projekt dann schlussendlich beendet, weil das konnten wir uns nicht leisten. Ich habe schon mal gesagt, wir haben um die 15.000, 17.000 Auto im Jahr verkauft, muss ich das mal heute vorstellen.
Trotzdem
das machen wir heute in zwei Wochen so ungefähr. Und davon musste die Serienentwicklung leben und er hat, und das muss man ihm hoch anrechnen, auch einen Motorsport. Er sagt, Motorsport muss Firma Porsche treiben, aber auf niedriger Flamme. Deswegen ist der RS als Straßenauto, als Homologationsauto entstanden und daraus dann der RSR. Der RSR war zunächst eine Rallye-Version. Und zwar Rallye, man wollte noch 1972 an einem Wettbewerb teilnehmen. Und da war die Rallye Corsica, war offen auch für Prototypen. Das heißt, für nicht homologierte Fahrzeuge. Also insofern konnte man dort starten. Während die anderen, der Renault, der es ja dann schlussendlich gewonnen hat, die waren homologiert und das war alles soweit okay. Wir sind dann ausgefallen. Und am Rückweg von dieser Rallye Corsica haben wir in Ricard Station gemacht und haben dort, die Strecke war relativ neu, die war erst seit einem Jahr eröffnet, und haben dort angefangen, aus diesem RSR Rallye Auto ein Rennauto zu entwickeln. Das war sozusagen der Anfang. Und da hatten wir also dann eben, also das war irgendwann im November, hat man dann begonnen, die wesentlichen Dinge zu machen. Motormäßig war eigentlich nicht allzu viel. Wir hatten damals diesen 2,8 Liter noch. Und dann hat man also dann den Peter Gregg bei Brumos und den Roger Penske, also Donohue beim Penske, je ein Auto für die 24 Stunden in Daytona geliehen. Weil auch hier lief er sozusagen in der Prototypenklasse. Die Homologation war ja erst ab März 73 gültig. Und der Penske hat gesagt, ja, wir kennen uns ganz gut aus. Donohue fuhr ja das Auto schon mal, der weiß, wie das ist. Während Peter Gregg hat damals gesagt, ich kenne das Auto überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Auto haben die mir auf den Hof gestellt und jetzt soll ich damit Rennen fahren. Ich hätte schon gern eine kleine Unterstützung. Und dann hatte er wohl angefragt, wer könnte da helfen. Und dann sagt man, ja, der Singer könnte das machen, der kennt sich da ein bisschen aus. Aber dann war die Idee, ja, wie macht man das mit den Kosten? War ja auch ein Riesenthema. Ne? Daraufhin hat dann der Gregg, glaube ich, die Flugkosten übernommen und die Firma Porsche die Hotelkosten. Das war alles nicht so einfach. Und so flog ich dann zum ersten Mal nach Amerika und habe also dann die beiden betreut. Wobei hauptsächlich natürlich der Gregg, der unheimlich viel wissen wollte, der war wissensbegierig, den hat alles Mögliche interessiert. Und der Penske hatte damals dann ein Problem mit seiner Kupplung. Schlussendlich ist der Motor kaputt gegangen. Und der Gregg fuhr dann die ganz alleine vorne weg. Inzwischen die Prototypen wie Matra, Mirage, Bell war damals im Mirage drin. Der Jöst fuhr mit seinem 908, die hatten alle Probleme gehabt und plötzlich waren dann in der Nacht oder gegen Sonntag früh waren dann der Greg mit, ich weiß nicht, 15 oder wie viel Runden Vorsprung. Und die fuhren, das hat ihm richtig Spaß gemacht und die fuhren also so ein bisschen über der Qualifikationszeit. Und da habe ich gesagt, dem Cheftechniker dort habe ich gesagt, sag doch mal, der soll langsamer fahren. Es ist ja nun,
keiner mehr da.
Man muss es ja nur verwalten. Und das hatte der wohl dann über Funk, das war damals, gab es schon Funk in Amerika, den erzählt, aber der Greg hat sich da überhaupt nicht, der war ja der König, der war der Chef von dem Ganzen, also der lässt sich ja von niemandem was sagen, so ungefähr. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt und dann wurde ich also richtig zornig, habe gesagt, das kann doch nicht sein, wenn der jetzt, wir hatten ja schon einen Motorschaden am anderen Auto, wenn der das so weiter betreibt, das muss man sich ja nicht einhandeln. Und dann kam eben dieses Schild raus, the singer says slow. Daraufhin fuhr der sonst 8 Sekunden langsamer. Was die Amerikaner, also das Team sehr beeindruckt hat. Also wenn der Singer was sagt, dann macht der Greg das.
Und gewonnen hat er dann auch.
Gewonnen, ne? Hat er dann auch, ja.
Genau.
Und das war, sagen wir mal, der erste Paukenschlag für den RSR. Mhm. Sozusagen ganz neu, noch nicht homologiert und schon ein 24-Stunden-Rennen gewonnen. Und ja, das Ganze ist dann auf der Targa ähnlich gelaufen. Wir waren auch neben den Ferraris und Alphas, die da fuhren, die auch in die Probleme liefen. Und dann hat halt Herbert Müller mit dem Geist von Lennetager Florio gewonnen. Also das waren zwei richtige Highlights für den RSR damals. Und insofern, für Fuhrmann war es natürlich die richtige Entscheidung. Man kann tatsächlich Erfolge einfahren. Und war natürlich eine Perle-Geschichte für ihn ganz wichtig. Ja.
Und das Auto, ja genau, das Auto sah ja ähnlicher, also das sah ja aus wie die Straßenwagen
wie
im Vergleich zum 917. Richtig. Das ist ja genau. Wahrscheinlich, das unterfüttert mehr den Spruch, win on Sunday, sell on Monday,
exakt.
Das Thema sagen. Genau. Also dass man immer Motorsport betreiben muss, um Autos zu verkaufen, was ja immer so ein Kernthema von Porsche war.
Ja, ja.
Genau, und so ging das ja mit dem RSR eigentlich weiter. 1976, da war ein besonderes Le Mans-Jahr. Da ist Jackie X mit dem Jochen Maas mit dem 935 gefahren.
Richtig.
Und das war, finde ich, auch so ein Highlight, weil das ist so dieser da sticht so dieser Kampfgeist hinaus, dass man nie aufgeben darf.
Naja, die inzwischen hat sich das Reglement wieder geändert. Inzwischen gab es diese super Produktionswagen oder wie die hießen, also ein Rennauto auf der Basis eines Straßenautos mit einer ganzen Reihe von Modifikationen, die erlaubt waren. Und wir hatten dann, kam Jackie X zu uns, der, glaube ich, mal gesagt hat, ich habe also für alle großen Rennställe bin ich gefahren, also Ferrari und Lotus und wie die alle hießen damals, Porsche hat mir noch gefehlt. Und Jochen Maas, der ja noch ein bisschen in der Formel 1 tätig war, also die beiden zusammen. Und die haben sich sehr gut ergänzt und ich muss sagen, die haben sich auch sehr, sehr freundschaftlich behandelt. Also da gab es keine Rivalitäten oder so irgendwas. Ich meine, was ja typisch für den Langstreckensport ist, ich meine, die sitzen im selben Auto. Und die sollten dann sozusagen gemeinsam die Sache schaukeln, haben die auch sehr gut dann sehr gemacht.
Wir müssen auch über ein Auto reden, da haben wir eben schon im Museum davor gestanden, das ist der Moby Dick. Der über Porsche überhaupt, also in dieser 911er Silhouette zur damaligen Zeit.
Naja, den Moby Dick, das ist, muss man eigentlich aus der Geschichte heraus sehen. Ich meine, wir haben 76 mit dem 935 angefangen. Das waren Fahrzeuge, die Rennfahrzeuge auf sehr dicht auf der Straßenversion basiert. Reglement hat aber eine ganze Reihe von Freiheiten gelassen, wurde auch entsprechend auch ein bisschen adaptiert. Und so kam also für 78 eine kleine, na sagen wir mal, heute würde man sagen, eine Clarification, eine kleine Änderung, die für unsere Mitkonkurrenten, das war BMW und Ford, die Frontmotoren hatten, die hatten den Nachteil, dass das Abgasrohr hinter Radstandsmitte nach außen geführt werden durfte. So war es halt das Reglement. Und dadurch sozusagen unterm Schweller rausgeguckt hat. Und sie mussten deswegen ihr Auto höher fahren. Also die Bodenfreiheit war höher aufgrund der Abgasanlage. Und da haben die gesagt, der Porsche hat das Problem nicht. Der hat einen Heckmotor und der kann tief fahren, so wie er will. Und da wurde also das Reglement ein bisschen korrigiert, indem man das denen zugelassen hat, den Schweller zu modifizieren. Die endgültige Formulierung vom Reglement war dann ein bisschen, naja, von welcher Seite man es anguckt, glücklich, unglücklich, für uns glücklich. Wir haben daraufhin dann das so interpretiert, indem man den ganzen Schweller abschneidet. Und haben dadurch den Elfer nochmal um, ich glaube, 8 oder 9 Zentimeter tiefer gebracht. Und das war also, sagen wir mal, eine Maßnahme. Das andere war natürlich so, inzwischen war natürlich, am Jahr vorher hat man dieses Heckdoppelfenster schon eingeführt gehabt. Ja, die Silhouette konnte korrigiert werden, aber die Original-Heckscheibe musste beibehalten werden, also hat man Doppelfenster gemacht.
Das ist irre. Also man sieht tatsächlich das flache Heck ablaufen, darunter ist das Original-Elfer-Heck durchs Fenster anzugucken.
Um die Zuströmung zum Heckflügel zu verbessern. Und ja, das war halt dann sozusagen im Laufe der, so ein Reglement lebt ja und es wird dann interpretiert und naja, und da ist halt dann schlussendlich der Moby Dick rausgekommen. Ich muss dazu sagen, Moby Dick war der erste Porsche mit dem Vierventilmotor, Rennmotor war. Und der hatte dann schlussendlich 800 PS. Also war schon heftig, fuhr damals in Le Mans gestoppte 366, wenn ich mich richtig erinnere. Wahnsinn, ja. Die Renault fuhr 367, einer. Wir haben da gesagt, naja, Franzosen, man weiß es ja. Ja, okay.
Musste schneller sein.
Ja, war ja kein Problem. Ja. Nur der Moby Dick, so toll er ist, aber aufgrund dieser hohen Leistung war natürlich sein Verbrauch dramatisch. Mhm. Und durch das, dass die Prototypen ohnehin schon einen größeren Tank hatten, nämlich 160 Liter, während die Gruppe 5, also der 935, nur 120 Liter. Mhm. Und wenn Sie dem jetzt 800 PS hineinpacken und der Verbrauch natürlich dramatisch hoch ist, also wir haben, glaube ich, alle 40 Minuten regulär getankt.
Das stimmt, da waren Sie immer beschäftigt mit Vorbereiten richtig. Für den nächsten Tankstopp, wenn der gerade ganz rausgefahren genau. ist.
Und dann hatten wir dann im Lauf des Rennens, gab es dann noch ein paar kleinere Schwierigkeiten mit, ich glaube, Reifenschäden und... Ja, und dann wurde irgendeine Dichtung am Motor ein bisschen undicht, dann hat es Öl rausgetrieft und dann musste man das abdichten und dann so Geschichten. Also ich weiß nicht, wie wir hatten, ich glaube an die 30 Boxenstopps.
Alle 40 Minuten quasi, ne?
Ja, das waren die regulären, dazwischen haben wir die irregulären.
War das die Geschichte, wo Sie irgendeinen Teil an die Strecke gebracht haben? Nee, das war nicht mit dem Moby Dick, oder? Wo Sie irgendwas über die Strecke rübergeworfen haben?
Ach nee, das war viel später. Das war 79.
Richtig.
Das Thema Gruppe 5, also 935, war beendet. Wir hatten inzwischen so viele Kundenauto verkauft. Die Meisterschaften waren voll mit Porsches, also es gab keinen Grund, werkseitig zu fahren. Und man wollte aber weiter Motorsport betreiben und dann war im Prinzip so, dass wir 79 war in Le Mans eigentlich keine wesentliche Konkurrenz. Werke waren nicht da. Und da hatte man gesagt, na komm, dann holen wir doch diese alten 936er, die schon zweimal gewonnen haben. Also die waren dreimal in Le Mans, zweimal gewonnen. Da könnten wir ja nochmal rumrollen und dann nochmal Le Mans gewinnen, was ja für die Firma ganz wichtig ist. Und wie gesagt, Rennen, die sie vor dem Rennen schon gewonnen haben, da müssen sie heftig aufpassen. Wir sind nämlich mit beiden Autos ausgefallen. Und einer der Fall war, der Einspritzpumpenzahnriemen hat sich gelöst, ist rausgefallen. Und der Fahrer hatte zwar einen Ersatzriemen, einen kleineren, damit er bis zur Box kommt und dort kann man dann den richtig montieren. Aber es war Nacht und er hat ihn also wohl nicht richtig draufgebracht, so dass er beim Starten des Motors der Ersatzriemen auch weggeflogen ist. Und damit war natürlich, hatte er keinerlei Möglichkeiten mehr. Daraufhin hat man gesagt, na komm, dann bringen wir halt einen raus. Es wird schon klappen. Es hat nicht geklappt. Derjenige wurde erwischt von den Kommissaren und dann gab es natürlich dann sofort die Meldung an der Rennleitung. Ich musste dann in die Rennleitung kommen. Der musste
es über die Strecke drüber werfen, glaube ich.
Ja, er war auf der falschen Seite von der Strecke. Er musste also rüber schweißen. Und dann hat der Berthaud mir erklärt, dass entweder ihr holt einen freiwillig rein oder er kriegt die schwarze Flagge. Ich kann kein Französisch, heute auch noch nicht. Ich habe gesagt, ich kann ja kein Französisch. Dann hat er es mit Englisch probiert. Dann dachte ich, naja, Englisch kann ich auch nicht. Aber dann hat er jemanden, der Deutsch konnte. Damit war das Thema erledigt.
Und das war welches Jahr? Das war
79.
79, genau. Aber Sie haben dann den Wagen doch 1981 auch nochmal aus dem Museum geholt.
Wir hatten, inzwischen hat man dann ein 924-Projekt für 1980 angezettelt, ja. Weil man einfach zeigen wollte, dass der 924 auch ein Porsche ist und damit Rennen fahren kann. Und das Jahr drauf war dann vorgesehen, das gleiche nochmal mit drei 924 oder 944er zu fahren, mit dem neu entwickelten 944 Turbo, der dann im Herbst auf der IAA vorgestellt wurde. Und Da waren auch wieder drei Autos vorgesehen. Nun war aber inzwischen ein Wechselfuhrmann, ist in den Ruhestand gegangen. Schutz, der Amerikaner kam. Und hat sich auch natürlich auch für Motorsport interessiert und sagte, na, was machen wir denn? Und gesagt, ja, wir haben drei 944er, mit denen fahren wir. Und sagt, wie sind die Chancen auf Gesamtsieg? Sagen, keine, wir fahren auf Klassensieg. Ja, warum gibt's nichts anderes? Überlegt euch mal was. Und dann haben wir gesagt, naja gut, inzwischen wurde in Le Mans das Reglement etwas korrigiert. Dieser Turbofaktor wurde weggenommen. Turbofaktor heißt ja, dass man also den Hubraum des Motors mit dem Turbofaktor 1.4 damals dividiert und damit gibt es einen kleineren Hubraum für die Turboaufladung. Und deswegen kam, Prototypen waren 3 Liter, deswegen kam dieser 2,1 Liter raus. Und für das Jahr 81 wurde das aufgehoben. Man hat schon gesehen, das ist so das Ende dieser Ära. Und dann haben die gesagt, komm, dann lass ich doch. Und dann hatten wir die Möglichkeit, diesen ehemaligen für die Indie-Geschichte vorgesehenen Sechszylinder dort einzusetzen. Der war standfest, weil in den Ovalen musste er ja nun wirklich vollgasfest sein. Man hat den wieder zurückentwickelt von dem Methanol-Sprit auf den normalen Kraftstoff und hat den dann in die Motoren in die 936 gebahnt.
Und der 936 war eigentlich schon 4 Jahre Museum. Ne?
Der war schon im Museum. Man hatte dann gesagt, na gut, das Nächste, was klar ist, wir hatten da immer wieder mal Probleme mit dem Getriebe, dann lasst uns dieses Can-Am-Getriebe nehmen. Das hat zwar nur 4 Gänge, lässt sich furchtbar schwer schalten, aber es kann das Drehmoment ganz locker. Und dann hat man also den Motorgetriebe hat man dann geändert, das Auto entsprechend abgeändert und so ist man dann 81 nach Le Mans gegangen. Und ja, und wir hatten das Glück, dass wir es gewinnen konnten. Und dieser Motor war im Prinzip dann das einzige Bauteil, was wir dann das Jahr später im 956 übernommen haben. Alles andere war neu.
Haben Sie nach dem Le Mans-Sieg 81 eine Gehaltserhöhung bekommen?
Nein.
Aber Sie haben danach gefragt, oder?
Nein. Das war viel früher.
Tatsächlich?
Achso, ja, okay. Das war im Spaß.
Und ja, ich dachte, das war bei dem in dem Jahr.
Nee, wir hatten ja die. Das war, glaube ich, 77 mit dem Baby, die Geschichte, den wir in der 2-Liter-Klasse in der deutschen Rennsportmeisterschaft eingesetzt haben.
Oh, richtig. Da gibt es BMW und
da
Ford.
Ist richtig.
Da ist ja auch ein Nährpasch von Ford zu BMW gegangen.
Und so dann ist die tolle Sache kommt nur, würdet genau. Ihr nur mal in die kleine Klasse kommen, dann müsstet ihr es schon mal sehen. Naja, wir haben dann so ein Auto gemacht, fuhr mal gesagt, das machen wir ganz schnell. Das Auto war, naja, noch nicht ganz fertig. Da sind wir zum Norrisring gegangen. Das war die größte Veranstaltung in Deutschland, dieser DRM. Ja, das ging gar nicht gut. Nicht nur, dass das Motoransprechverhalten war nicht besonders, die Getriebeübersetzung hat nicht gepasst, weil wir diese Gänge halt nicht hatten. Und ja, im Auto war noch einiges zu tun. Und naja, und der Fuhrmann sagte also dann eben dann der nächste WM, der nächste DRM-Lauf. In Hockenheim, da habe ich gesagt, nee, also das ist in 3 Wochen, also ich weiß nicht, ob wir das auf die Reihe kriegen, diese vielen Probleme, die wir haben, ist egal, macht's. Ja, dann haben wir es halt gemacht und haben dann gewonnen. Und zwar recht überlegen. Und dann kam damals, glaube ich, Jantke war der Rennleiter. Mann. Und der sagt, jetzt gehe ich und rufe, meine Fernsehübertragung gab es nicht so viel. Mhm. Und jetzt rufe ich den Fuhrmann an und sage ihm Bescheid, dass das also toll gelaufen ist und wir haben gewonnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie schönen Gruß von mir, ich möchte eine Gehaltserhöhung, weil das so schön geklappt hat. Worauf Herr Jantke dann zurückkam und sagte, ja, Fuhrmann freut sich, gratuliert und so weiter. Und im Übrigen, die Gehaltserhöhung gebührt ihm und nicht mir, weil er hatte mich ja da hineingedrückt.
Okay, also so viel zur Spendabilität von Porsche. Wie war das überhaupt insgesamt in Le Mans damals? Es gibt ja immer so diese romantischen Erzählungen, dass sie in Trilogie da alle zusammen gewohnt haben, das ganze Team, was ja eine ganz kleine Gemeinschaft war, muss man auch sagen. Porsche, ja. Mit wie vielen Leuten sind Sie damals nach Le Mans gefahren?
Naja, es hängt davon, wie viele Autos waren. Aber in der Regel, weil wenn wir 2 Autos hatten oder 3, nehmen wir mal das Maximum an, dann waren pro Auto in der Größenordnung 5, 6 Mechaniker. Das sind 15. Dann haben sie noch 1, 2 Meister dazu. Da sind sie 17. Dann haben sie noch 3, 4 Ingenieure. Falk als Chef an der Zeitnahme. Und das war's dann. So natürlich gab es noch, ja. Ich muss dazu sagen, es gab noch Hilfskräfte. Da war also zum Beispiel in Mülsann hat man eine eigene Signalisation gebraucht. Mhm. Da gab es dann eine ganze Reihe von Freiwilligen, die dann, der Herr Neher hat das immer organisiert, die Signalisation gemacht haben und natürlich auch eine gewisse Eigenständigkeit haben mussten. Weil es gab ja keine Zeitnahme in dem Sinn, keine Monitore, wo man gesehen hat, wer wo rumfährt, sondern die mussten ja auch wissen, wo fahren denn unsere Autos rum.
Und die haben Schilder rausgehalten, wer tanken
muss. Und die haben dann die Schilder rausgehalten und es gab zwar eine Telefonverbindung, so richtig schön alt mit Kurbel und dann hat es da draußen geklingelt und dann hat er gesagt, hier und jetzt da, jetzt haltet mal das Schild raus, in zwei Runden tanken wir so ungefähr. So etwa, ja. Ja, und das war dann im Prinzip, die ganze Mannschaft waren vielleicht 30 Leute oder sowas. Und da war man in Telosche untergebracht. Man muss dazu wissen, dass die Boxen in Le Mans damals keine Garagen waren, sondern es waren wirklich nur Boxen, wo man Ersatzteile und Reifen unterstellen konnte, aber ein Auto ging gar nicht hin.
Wie so ein Holzverschlag.
Es gab aber gar keine Zufahrt dazu. Mhm. Wenn man weiter oben am Ende der Boxenstraße war, da war sogar so ein Erdhügel davor, also da war der Fahrerlager höher als die Boxen. Also das ging gar nicht. Mhm. Insofern, zum Arbeiten hat man natürlich eine Garage gebraucht. Und das war schon, ich glaube, 1951, hat man diese Garage gemietet, weil der damalige Vermieter, der war, na, sagen wir mal, nicht deutschfeindlich.
Ja, das war ja
der Krieg,
Thema,
war erst raus. Klar, man muss sich klar sehen, ja. Und ja, wir haben ja mit Frankreich, ja, das war ja schon der zweite Krieg, den wir schon hatten. Also
man will ja als ehemalige Besatzungsmacht nicht gleich wieder belehrend auftreten in Frankreich.
So ist es, ja. Aber die waren, der war sehr, und dann hat man also dann logischerweise, wenn man dort eine Garage hat, Hotel gab's nicht, also hat man private Unterkünfte organisiert und hat mal den privaten gewohnt. Und insofern hat sich das halt dann von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Erst 1982, glaube ich, dann hat man gesagt, nee, wir gehen also nicht mehr in die Garage, weil man hat ja die Auto dann auf der Achse, über die Landstraße und dann über die Strecke an die Box gefahren. Mhm. Ja, das Aufladen und wieder Abladen, und das ist also ein riesen Zirkus gewesen. Und aber dann 82 hat man gesagt, nee, komm, die Auto bleiben da.
Jetzt wird es zu kompliziert. Sie sind die auch mal gefahren, oder? Dann von der Garage runter? Also der Hans Metzger hat mir erzählt, dass man einen 917 reingefahren hat.
Ich habe einen 935 mal gefahren und nach dem Training in der Nacht, das war sehr abenteuerlich, weil man kannte zwar die Straße, aber die Scheinwerfer am 935 sind unten beim Spoiler gewesen, weil den Kotflügel gab es ja nicht in der Form. Das heißt, jede Bodenwelle, und da gab es einige auf diesen Landstraßen da draußen, wo das Auto vorne ein bisschen hochkam, gab es kein Licht, weil das ging in den Himmel. Oder man ist aber mal hinten hochgekommen, dann hat man nur diese Welle gesehen, aber dahinter nicht weiter, so ungefähr. Also es war schon sehr abenteuerlich. Und da, glaube ich, gibt es eine Brücke, gab es damals. Da war ein besonderer Hügel drin und da war ich also wirklich, ich hatte keine Ahnung, ich wäre schon irgendwo wieder auf der Straße weiterkommen, so ungefähr.
Und Sie haben, glaube ich, irgendwann auch mal im Verkehr festgesteckt, oder? Auf dem Weg zur Strecke, wo ein Polizist Sie dann nicht mehr drauflassen wollte. Oder
die Fahrer, richtig, oder das war dann später, das war dann vorm Rennen, wo man natürlich dann auch zum Rennen am Samstag früh die Autos an die Boxer gefahren hat. Und die Strecke wird ja schon sehr, sehr früh gesperrt. Mhm. Also da war schon um 6 Uhr oder sowas ist Schluss. An die Box fahren konnte man, ich weiß nicht mehr, so bis 8 Uhr oder sowas. Und wir waren halt ein paar Minuten später dran. Und der Polizist wollte also nicht. Aber dann schlussendlich, in Frankreich ist das relativ locker. Da sagt er, ja, okay, Rennauto an Startnummer, okay, fahrt's zu.
Okay. Und Sie haben da tatsächlich auch jahrelang privat gewohnt, in Privatunterkünften. Ja, ja. Also nicht im Hotel alle zusammen?
Nee. Wir waren, ja, und das war, da hat sich dann im Prinzip so eingespielt, dass jeder so ein bisschen das Quartier hatte, wo es ja vorher schon war. Und die Leute waren dann inzwischen, haben die ja auch gemerkt, dass das ja durchaus freundliche Deutsche sind. Und da gab es dann zum Teil ja die Begrüßungen mit einem Schluck Wein oder was auch immer.
Kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das war auch noch lange so, dass Porsche immer so die, also vom öffentlichen Auftreten her eher so die Armen waren. Und wenn man dann Brun gesehen hat oder die anderen Privatteams, die haben dann mit Catering und Hubschrauber rumflügen und
ja,
so.
Ja, also das gab es lange nicht bei uns. Das gab es lange nicht bei uns. Nee. Aber es wurde dann so nach und nach natürlich, wo wir dann die Fahrzeuge in der Fahrerlager gelassen haben. Man hat dann so ein Zelt am LKW aufgebaut und konnte dann die Autos da unterstellen. Mhm. fing es an, und da fing es dann auch so ein bisschen an, dass man so ein bisschen Catering hatte. Weil ganz früher, da, ich meine, der Bart gibt es zu, immer so, er ist Rennen gefahren und nebenher hat er gekocht.
Hat er gekocht.
Naja, ich glaube, seine Frau hat gekocht. Aber er leitet es ja nicht für sein Kochbuch ab.
Bei Alpina war es so, der Bovensiepen hat gekocht. Das ist aber mehrere schon bestätigt.
Ja, nee, klar. Ich meine, da haben halt dann, da gab es dann Leute, die halt zu Gast in Le Mans, weil die Leute, die, sagen wir mal, das Jahr über und speziell die Wochen vor Le Mans, sagen wir mal, uns sehr hilfreich unter die Arme gegriffen haben, ja, also die jetzt gar nicht zur Rennabteilung gehört haben, die hat man dann eingeladen. Da hat man dann zum Teil auch den Betriebsratsvorsitzenden eingeladen, der musste ja immer diese Überstunden genehmigen, und der hat natürlich zunächst einmal als Betriebsrat den
hat er gesagt, ich fahre 12 Stunden das, Rennen, aber danach ist Feierabend.
Das Wohl der Leute im Auge hatte, und der hat dann mal kennengelernt, wie lang 24 Stunden sind. Ja, also wenn man sie mal erleidet, dann weiß man, wie lang die sind. Man redet es so locker hin, aber es ist schon heftig.
Ich war 2-3 Mal zu Gast, das ist irre, aber ich habe nur das Rennen gesehen. Sie waren ja noch die Tage vorher da.
Also
Sie haben eigentlich 3 Tage durchgemacht.
Man ist ja eigentlich vor dem Start schon kaputt.
Ja.
Ja, weil man hat am Mittwoch schon Training bis nachts um 12, bis man dann alles aufgeräumt hat, ist es 2. Am Donnerstag das gleiche wieder. Und am Samstag geht's Rennen los. Ja. Und da muss man ja früh schon um 8 Uhr die Box einräumen, damals. Ja. Heute ist es ja relativ einfach, weil man hat das Auto da drin stehen, hat die Ausrüstung drin stehen, das baut man Tage vorher auf und dann ist es da bis zum Montag. Ja. Was damals nicht der Fall war. Ne? Und und da hat man halt dann gewerkelt und da waren wir also schon ziemlich kaputt. Und die Leute, die, sagen wir mal, so ein bisschen als Gast waren, die haben sich dann natürlich betätigt in die Verpflegung oder Getränke oder was auch immer. Ist ja toll, weil wenn man nur 24 Stunden dasteht und guckt, das ist ja stinklangweilig.
Das stimmt. Aus ihrer Sicht wahrscheinlich nicht.
Und die Leute haben natürlich, für die war das natürlich schon eine Geschichte, ob es jetzt zum Beispiel der Meister von der Dreherei, der uns immer unterstützt hat, den hat man mitgenommen und hat gesagt, hey, komm, du kannst da mit und dann siehst du mal, wie das ist und so weiter. Ne? Also ja, und man musste, es war nicht alles so, das ist mein Gebiet und da gucke ich drauf. Natürlich hat man so ein Gebiet gehabt, aber man muss da gucken, was ist denn da, was macht der andere? Muss man sagen, hey, pass mal auf, da ist noch was. Ne? Mhm. Also man hat einen sehr viel weiteren Blick gehabt. Musste man haben, sonst geht's gar nicht. Und das ist also nicht nur jetzt von der Ingenieurseite her, sondern auch vom Mechaniker. Mhm. Ich kann mich erinnern, der alte Lena zum Beispiel, der Meister von der Elektrikabteilung, der ja schon Anfang der 50er Jahre mit bei Porsche in Le Mans war, dann hat ein neues Auto konzipiert und hat dann da angefangen, das erste Prototyp aufzubauen. Und und dann hat man halt dann das, und dann kam also der ab und zu und dann sagt er, ich sagen Sie mal, können Sie sich das vorstellen? Nachts um 3 in Le Mans, im Regen, soll ich das wechseln? Wie komme ich denn da hin? Ja, und dann fängt man an, drüber nachzudenken und sagt, naja, er hat ja recht. Ich meine, ab und zu geht es kaputt, dann sollte man es nicht allzu lange stehen. Ja, also das war auch so eine Denkart. Le Mans, wie kann ich bestimmte Dinge, die immer wieder mal kaputt gehen im Laufe der Zeit, wusste man das ja, relativ schnell wechseln. Und da war es halt dann zum Teil nicht alles so, wie soll ich sagen, ideal für die Fahrdynamik, sondern es musste auch Servicefreundlichkeit da sein.
Mhm. Gerade in Le Mans, ne?
Und das ist gerade Le Mans. Ich meine, bei anderen Rennen, dann sagt okay, dann ist das kaputt, dann fallen wir aus. Ja, schön, dann kommen wir, fahren wir 2 Wochen wieder weiter.
Le Mans ist erst ganz zum Schluss.
Aber ja, richtig. Ende, ne? Und es hat sich ja immer wieder gezeigt, es ist heute so ein bisschen verloren gegangen, weil die Autos sind natürlich alle viel zuverlässiger. Aber damals gab es immer wieder Schäden und da haben zum Teil Autos in Daytona, meine ich, hat mal einer gewonnen, der stand hier 3 Stunden an der Box oder sowas. Ja, es ist undenkbar. Das ist
unvorstellbar heute.
Aber immerhin. Ne?
Aber es ist ja auch unvorstellbar, wie schnell teilweise Dinge da gewechselt werden. Bei so Autos eine Kupplung oder sowas, auch heutzutage noch. Oder Getriebe, das reißen die raus und
richtig, das neue es geht, ne? Ja, sicher. Und der andere große Thema war, ich weiß, wo wir dann 98 das letzte Mal dann mit dem GT1 Le Mans gewonnen haben. Da war auch vorher, da fuhren wir gegen den Toyota, mal wieder Toyota. Toyota war immer so ein bisschen unser Gegner im Laufe der Jahrzehnte. Ja. Und die hatten ein super Auto gebaut, hatten aber ein Thema mit dem Getriebe. Mhm. Und das haben die wohl, war klar, sie kriegen es nicht in den Griff. Also hat man das logischerweise so gemacht, man kann es schnell wechseln. Angeblich in, ja, sie haben es dann im Rennen, glaube ich, in 8 Minuten gepackt. Ist sensationell. Mhm. Aber es war halt alles entsprechend vorgerichtet, dass man einen schnellen Getriebewechsel vorhat. Und das Thema kam natürlich bei uns auch hoch. Wie lange brauchen wir denn zum Getriebe wechseln? Dann habe ich gesagt, naja, wenn es kalt ist, 30 Minuten. Wenn es heiß ist im Rennen, vielleicht 40 Minuten oder 45 Minuten. Ja, das geht ja gar nicht. Und was machen wir denn da? Das sei ja ganz einfach, unser Getriebe geht nicht kaputt. Ja. Weil das ist, wir haben eben keine, sagen wir mal, neuesten, raffinierten Technologien wie
Doppelkupplungsgetriebe haben sie ja später
das
auch.
Das kam ja später, genau, wie, ja, wie Clown-Schaltung ja. oder, und all diese Dinge, sondern es war schlicht die alte, uralte, altmodische Porsche-Synchronisierung, schaltet furchtbar langsam, der Fahrer braucht Kraft dazu und es dauert alles länger ja, und so
das
weiter.
Hat, das hat lange durchgehalten und das hat ja den Ruf von Porsche gefestigt. Ne?
Und schlussendlich war das ja dann auch der Schlüssel zu dem Erfolg in 98. Der Toyota war, glaube ich, mit 3 Auto am Start und an allen haben sie irgendwann mal Getriebe gewechselt und der letzte ist dann schlussendlich am kaputten Getriebe kaputt gegangen, weil so schnell sie es auch immer wechseln können, wenn sie nicht an die Box kommen, was da der Fall war, mhm. dann hilft ihnen das auch nichts.
Denk mal fest.
Naja, wir hatten halt Glück. Ja, das die waren auch einen Tick schneller wie wir und das war halt einfach, aber Zuverlässigkeit ist auch ein Thema und das ist, glaube ich, auch das, was Porsche auszeichnet. Mhm. Schnell und zuverlässig.
Und ja auch im Vergleich zu Ferrari bei den Straßenwagen. Ne?
Richtig.
Ferrari ist immer heiß geworden, wenn man lange Autobahn gefahren ist.
Porsche. Ja, da gab es den alten Spruch, den hat mir, glaube ich, in Amerika mal einer erzählt, wenn man von A nach B fährt und man fährt mit einem Porsche von A nach B, dann heißt es, I enjoyed it. Und wenn man es mit dem Ferrari macht, in der alten Zeit, I made it. ja, heute ist es sicher auch alles anders.
Ja,
die haben damals, da war noch Jean Todt bei Ferrari als Rennleiter, der hat auch sich ein bisschen um die Serienbelange und ich habe mich mal mit ihm unterhalten und der sagte, ja, wir werden jetzt dramatisch auf diese Zuverlässigkeit losgehen, weil das kann nicht sein, dass man dann mit einem tollen Auto dann irgendwann mal da stehen bleibt oder
ja,
sowas.
Ja. So, dann kam das ganz große Thema und das ist für mich, also das habe ich jetzt lange zurückgehalten, also ich bin 1976 geboren, für mich das erste Auto im Bewusstsein, was so maximal Sportwagen ist und eines der schönsten Autos, hier steht es vorhin, der Porsche 956.
Wie
ist es
das
zu der,
große Thema.
Also man hat überlegt, es gab eine neue Verbrauchsformel. Ne?
Es gab was waren diese 3 Liter Prototypen? Wir haben ja 81 noch mit dem 936 gewonnen. Ja. Das war ja im Prinzip ein Prototyp aus der alten Zeit oder aus der vorhergehenden Legislaturperiode so ungefähr. Und es war lange angekündigt, wir wollen also dann ein neues Reglement machen und wir wollen auf Verbrauch gehen. Das war damals auch schon ein Thema. Und gesagt, und der Verbrauch regelt die Leistung. Insofern ist der Hubraum völlig egal, der Motorkonzept ist egal, der kriegt eine bestimmte Menge Benzin oder in dem Fall Kraftstoff. Es konnte ja verschiedenes sein. Und damit ist die Leistung vorgegeben. Die Idee ist grundsätzlich sehr gut gewesen. Nur im Detail, wie es halt so oft ist, ist es dann natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, hat aber dann nachgebessert im Lauf der Jahre. So, also das heißt, wir haben eine Verbrauchsformel und wir machen ein neues Fahrzeug, war klar. Und der Motor, wir hatten es ja vorhin schon mal gehabt, war ja dieser Motor, der dann 81 bereits Le Mans gewonnen hatte. Da hat man gesagt, da hat man also schon mal ein zufälliges Aggregat, muss man allerdings dann ein bisschen noch weiterarbeiten in Sachen verbrauchsgünstiger machen. Dann wurde ja dann im Laufe der Zeit, 1982, kam ja dann diese elektronische Einspritzung. Die Vorläufer gab es ja schon im Indie-Projekt ein bisschen. Aber da gab es dann, sagen wir mal, der richtige Einstieg. Und fahrzeugseitig her war es klar, es gibt also bestimmtes Mindestgewicht, bestimmte Cockpit-Abmaße, Reifengrößen und am Unterboden gab es eine ebene Platte, die den Bodeneffekt ein bisschen reduzieren sollte. Ja, und dann hat man halt angefangen und hat dann geguckt, was kann man da an der Oberseite tun. Und dann, nachdem der Bodeneffekt ja aus der Formel 1 inzwischen bekannt war, haben gesagt, naja, so ein Sportwagen könnte man ja auch vielleicht mit Bodeneffekt machen. Das Reglement hat allerdings das schon vorgesehen. Skirts gibt's nicht. Die Formel 1 hatte ja welche zu der Zeit.
Skirts waren diese Platten.
Diese Schürzen, die dann schleifend am Boden mitfuhren. Aha. Das gibt's nicht. Das ist verboten. Aber sonst gab's relativ Freiheiten.
Und Bodeneffekt heißt, dass sich der Wagen für die Leute, die es nicht
wissen, ja, der Bodeneffekt heißt im Prinzip nichts anderes, ganz allgemein, dass sie sozusagen die Luft, die unterm Fahrzeug durchströmt, mit, wie soll ich sagen, so den Boden gestalten, dass sie es nützt. Mhm. Was auch immer. Das kann man dann natürlich dahingehend nutzen, dass man denkt an Bodeneffekt und Formel 1, dann sagt man sofort an Riesenabtriebswerte. Man kann aber auch in Sachen Widerstand einiges da tun. Mhm. Was wir dann in einem, glaube ich, Forschungsprojekt, haben wir das mal dann probiert, den Bodeneffekt nur für Widerstand zu machen. Und wir haben, ich weiß nicht, welcher Typ das war ein Forschungsthema, im Modell haben wir dann dramatisch den Widerstand gesenkt. Es war halt ein Forschungsthema.
Ja.
Aber die ersten Schritte waren halt so, dass man halt dann mal so, wie sich Klein Fritzchen das vorstellt, Formel 1 hat es ja vorgemacht, das funktioniert, also sagt man, dann machen wir so, wie sie Formel 1 machen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Okay.
Dann stehen sie da im Windkanal und gucken das Modell an und sagen, ja, irgendwo geht's ja, aber jetzt geht's nicht. Man hat ja dann auch Werte gehabt, Aerodynamikwerte, wenn man in Richtung Abtrieb denkt. Und gesagt, naja, die den höchsten Abtrieb hatten damals die Can-Am-Auto. Also das sollte man schon irgendwo in die Gegend kommen. Bei einem vernünftigen Widerstand logischerweise, nicht wie beim Can-Am-Auto. Und dann kam er dann so drauf, naja, am Heck, das hat ganz gut funktioniert, aber Sie können das Auto, wenn Sie es nur auf der einen Achse eine Menge Abtrieb machen und auf der anderen keine, dann läuft es nicht einmal geradeaus. Und so war der Schlüssel eigentlich an der Vorderachse und da sind wir dann lustigerweise schon nach, ich glaube, 3 Tagen oder was drauf gestolpert und haben gesagt, Moment mal, da gibt's was. Und da hat man also dann so gesehen, naja, da muss man so ein bisschen eine Beschleunigungsstrecke machen und einen Diffusor, so eine Delle dann hineintun. Und das hat man dann so Zug um Zug ausgebaut. Inzwischen ist parallel dazu natürlich das Monocoque entstanden. Ich hatte dann eine ziemliche Diskussion mit dem Horst Reiter, der damals der Konstrukteur da war, warum denn jetzt er sein Chassis nochmal ändern müsste. Weil es zieht ja Folgen nach sich. Ne? Wenn in dem Bereich ist ja die Pedalerie, das wird dann alles anders. Ne? Gut, er hat es dann natürlich eingesehen und gesagt, ja, gucken Sie mal her, was wir dann an Abtrieb gewinnen können. Aha. Und ja, und so ist es halt dann Zug um Zug entstanden.
Und die Delle ist die berühmte Singerdelle. Ne?
Ja, so hieß es dann
hinterher. Jetzt genannt. Aber das muss man, wie kann man sich das vorstellen? Ungefähr in der Mitte von der Karosserie, in Höhe der Vorderachse, dass da tatsächlich nochmal...
Naja, im Überhang sozusagen, im vorderen Überhang des Fahrzeugs, ist ein Flügelprofil oder wie ein Diffusor dann schlussendlich. Und da müssen Sie eben dann, damit die Luft richtig abströmen kann, mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, müssen Sie eine Art Diffusor schaffen. Und das ist eben so eine Delle. Ja. Und wenn man das weiterverfolgt, das ist ganz lustig, wir hatten da natürlich, irgendwo müssen sie ja wieder runterkommen,
weil
da sitzt ja der Fahrer. Und das war natürlich, also wir haben dann gesagt, okay, da sitzt der Fahrer und das war's dann. Aber diese Fläche, die nach unten gezogen wird, die stört. Das wussten wir auch vom ersten Tag an. Aber man hat dann versucht, so ein bisschen zur Seite, zum vorderen Radausschnitt da was rauszubekommen. Das hat alles nicht funktioniert. Okay. Also hat man so gelassen und gesagt, naja, okay, wir können damit leben. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Okay. Schlussendlich hatten wir die Abtriebswerte von einem Can-Am-Auto ganz locker überholt, bei deutlich besserem Widerstand. Also es war am richtigen Weg so ungefähr.
Okay. Ja. Wie kam Ihnen da so ein bisschen Ihr Raumfahrtstudium entgegen?
Nee,
so?
Überhaupt nicht.
Gar nicht. Hat damit gar nichts zu tun gehabt.
Damit überhaupt
das wird nämlich oft gesagt, irgendwie so, oh ja, der Singer, der kommt aus der Raumfahrt oder hat er studiert
nicht.
Oder so. Oder
überhaupt nicht. Ich meine, die Raumfahrt, da ist das Thema.
Oder Luftfahrt insgesamt.
Raketenantriebe. Ja. Wie viel Treibstoff muss ich mitnehmen, wie viel Schub ich erzeugen will und so weiter. Ja? Ja. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Die Luftfahrt, ich habe ein bisschen Luftfahrt gemacht, aber nicht sehr intensiv, weil, wie gesagt, Raumfahrt war für mich das Hauptthema, weil das ist da richtig, da kann man dann die Idee mit zum Flohen zu fliegen oder was weiß ich noch, wohin zu fliegen, das ist schon faszinierend, das Ganze. Und wenn man sich das dann so ein bisschen so intensiv damit beschäftigt, das ist schon toll. Nee, ich hatte einen sehr guten Lehrer, Professor der Strömungsmechanik. Das war Professor Druckenbrot. Der war damals, hat auch ganz gescheite Bücher geschrieben. Der hat damals im Prinzip die Basis gelegt, strömungsmechanische Grundlagen gelegt. Ja. Und bei dem hatte ich natürlich Strömungsmechanik gehört, musste ich auch hören, war ja auch ein Prüfungsfach. Und da hat man so ein paar Grundkenntnisse schon mitbekommen. Aber diese Grundkenntnisse und die Strömung am Fahrzeug ist ja nun noch einmal ein bisschen was anders. Und am Rennfahrzeug ist es noch einmal anders. Und im Ground-Effekt...
Das sind tausend Faktoren, ne? Bodenwellen, Fahrzeug, was vorher fährt, was die Luft verwirbelt, was man heute auch mal hört.
Das war ja auch sehr spannend. Dann haben wir also das Auto dann im Modell, hat das alles wunderschön funktioniert. Die Simulationen haben Wunderdinge gerechnet, was, wie schnell wir da fahren können. Und da waren wir natürlich alle mächtig gespannt. Dann hat man das Auto gebaut und dann hat man, also wie das erste Auto fertig war, haben wir gesagt, und bevor wir überhaupt fahren, gehen wir in den Windkanal. Ich will wissen, was wir vom Modell ins 1:1 übertragen. Und Porsche hatte damals keinen eigenen Kanal. Und wir hatten aber immer wieder mal in Wolfsburg die Möglichkeit, den Wolfsburger 1:1 Kanal zu nutzen. Mhm. Ja, und dann hat man also dann mal einen Tag bekommen, dann haben wir den gemessen. Und es hat sich im Prinzip das bestätigt, was wir im Modell gesehen haben. War auch schlussendlich hinterher, hat mir dann einer von der Uni gesagt, naja, das ist im Prinzip der gleiche Kanal, bloß größer. Also müsste etwas Ähnliches rauskommen. Ja, sage ich, ja, theoretisch, aber man weiß, inzwischen hat man ja nicht das Modell, sondern hat ein ganzes Auto gebaut. Ja, da könnten ja mal bestimmte Dinge etwas anders gelaufen sein. Ne? Und das, wo der Jürgen Barth das erste Mal mit dem Auto fuhr, und ja, ich habe ihn, glaube ich, mehrfach gefragt, wie ist denn das so, wie geht denn das Auto? Ja, toll und prima. Ich meine, das hat er Ihnen, glaube ich, sowieso erzählt.
Ja, nee, also über die erste Fahrt damit haben wir gar nicht so viel gesprochen. Nee,
das wie toll das ist dann war ich schon ein bisschen zuversichtlich, seit das, was man da mal da hineingebastelt hat, das scheint zu funktionieren. Und der große Punkt kam natürlich dann, wir gingen dann, glaube ich, zwei Tage später waren wir bereits in Ricard auf der langen Geraden.
Ricard in Frankreich, ne?
Ja. Und da fuhr dann ein X, der ja bei der Entstehung des 1:1 mit dabei war, Sitzprobe gemacht und so weiter. Also er kannte natürlich das Auto. Aber jetzt beim Fahren war es natürlich eine andere Nummer. Und wir fuhren in Ricard und, naja, da gibt's natürlich viele Kleinigkeiten, die man abstellen muss. Manches kann man sofort abstellen, manches muss man sich aufschreiben, muss man daheim tun und so weiter. Aber schlussendlich, sag mal, am Ende der Start- und Zielgerade gab's ein ganz schnelles S. Hat man dann später entschärft, weil da gab's mal einen tödlichen Unfall. Formel 1 ist da abgeflogen, tödlich verunglückt. Ich weiß nicht, wer es war. Und da hat man das dann entschärft. Aber damals ging das halt theoretisch nach meiner Rechnung voll mit 250 oder irgend sowas. Und von der Box konnte man immer gucken, da gingen immer die Bremslichter an. Ne? Und dann nach zwei Tagen oder was habe ich mal den X gefragt, sag mal, eigentlich sollte das ja voll gehen. Ich meine, ich frage bloß, worauf X geschmunzelt hat und gesagt, also wenn der Jochen die voll fährt, fahre ich sie auch sofort voll. So nach dem Motto, ich traue mich nicht. Was das Potenzial dieses Auto ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, auf wie man den Fahrern das vermittelt hat, dass mehr geht.
Der Jochen hat gesagt, also es geht ja schon, ne, so ungefähr. Lustigerweise.
Der Jochen Maas, ne?
Jochen Maas. Wir kamen dann, und dann ging die Rennsaison an mit Silverstone, da hat man Le Mans gewonnen, also da war alles wunderbar. Und die Fahrer haben sich natürlich an dieses Potenzial des Autos herangetastet, weil keiner fährt das Limit von der anderen Seite an, wollte erst abfliegen und dann gucken, wie langsam muss ich fahren, sondern die tasten sich halt ran.
Ja.
Und wir waren im Herbst wieder dort, im Prinzip das gleiche Auto. Und da hat kein Mensch drüber geredet, da ging das Ding voll.
Das ganz normal.
Und dann hatten wir mal, ich glaube, irgendein Thema mit dem Motor, auf jeden Fall, das war spät Nachmittag. Wir haben dann das in Stand gesetzt und dann war gesagt, okay, und am nächsten Tag wollen wir eine ganze Reihe von Reifenversuche fahren. Für das nächste Jahr wollen wir mal sehen, weil die Firma Dunlop, die uns ja da betreut hat, da sollten wir mal das Auto Probe fahren. Ob das auch funktioniert, dass wir morgen, wenn wir anfangen wollen, dann noch so Kleinigkeiten hat. Und der Jochen fuhr da rum und es war inzwischen dunkel. Die Lampen waren auch bloß drin, dass halt Lampen nach Reglement drin sind, weil in Le Mans hat man dann andere drin, wo man was sieht oder mehr sieht. Und der fuhr das Ding voll, nachts, und hat nichts gesehen.
Wahnsinn.
Dann habe ich zum Jochen gesagt, sag mal, Probefahrt, muss das sein? Du kannst da abfliegen oder was? Du sagst, das ist überhaupt kein Problem. Da ist eine Markierung an der Straße, wenn die kommen, muss ich einlenken und dann geht das voll. Also okay. Das hat so gezeigt, dann so ein bisschen, was in dem Auto wirklich gesteckt ist. Ja. Und ja gut, und dann die, wenn ich jetzt da mal unsere Mitbewerber dann sehe, damals war Ford dabei, die haben es, glaube ich, etwas konventionell angegangen. Wie weit da Finanzschwierigkeiten mit dabei, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Die haben dann sehr schnell aufgehört. Dann kam Lancia, ja. Die einen ganz tollen Ferrari-Motor hatten und auch ein bisschen also das heißt, das war ein neuerere Auto, aber die waren auch nicht schneller wie wir. Und es hat dann eigentlich gezeigt, dass, heute sagt man so locker, ein großer Wurf das war, aber das war nicht vorherzusehen. Und wir hatten auch eine ganze Menge von Dingen im Kopf, wo wir gesagt haben, ja, und da sollte man noch was tun, weil wenn es notwendig ist, dann sollten wir reagieren können, ja. Und dann hat man inzwischen Kundenauto verkauft. Ne? Die Kunden, die zunächst mit ihren alten, was auch immer sie hatten, der Krämer hatte irgendeinen umgebauten 17er, glaube ich, und der Jöst hatte einen 36 nachgebaut. Und ja, und die haben dann alle sehr schnell erkannt, dass sie mit ihren Fahrzeugen eigentlich keine Sonne haben. Und wir haben dann natürlich aufgrund der Nachfragen, die also, glaube ich, schon nach Silverstone waren die schon da und haben gesagt, hey, kann man das Auto kaufen? Ich kann mich erinnern, wir hatten sehr früh eine Sitzung zur Organisation, wie viel Kundenauto können wir, wenn wir welche machen und wie könnte das ablaufen? Das war schon im Frühjahr. Also das Auto war gerade Silverstone gelaufen, da haben wir schon mal Gedanken gemacht, wie machen wir es denn?
Ja. In welcher Zeit haben Sie eigentlich den Wagen entwickelt?
Also vom ersten Spatenstich, das war der 1. August, da ging das Finanzjahr damals los. 81 bis zum Rennen in Silverstone, das war im April, Mai, 9 Monate. Ja, zumal wir ja dann auch unsere Traditionstechnik, den Rohrrahmen verlassen haben. Ja. Wir haben dann einen Monocoque gebaut. Mhm. Wir hatten da natürlich auch keinerlei Ahnung, wie man sowas tut. Ich hatte dann Kontakt mit der Firma Dornier. Die kannte ich über ein Projekt, das wir mit dem 935 mal hatten, mit Dornier. Und die hatten uns dann vermittelt mit Leuten, die im Flugzeugbau, Rumpf, Tragflügelbau war ja eigentlich ähnlich, ideal. Ja.
Also genietetes Aluminium.
Und die haben uns mal ein bisschen erklärt, was man da braucht, welches Werkzeug man braucht, welches Material man nehmen muss und. Also das Ganze haben wir da, also die Nachhilfestunde hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Das war dann, glaube ich, typisch Porsche. Man hat dann gesagt, okay, wir haben uns die Werkzeuge besorgt, wir haben das Material besorgt, welche Nieten, verschiedene gibt's da, verschiedene Nieten, verschiedenes Material, und dann fängt man an und sagt so, jetzt, wie groß müssen die Nietabstände sein? Wie muss ich das verkleben? Die Nieten allein sind's ja nicht, es muss ja auch eine Verklebung da sein. Und da hat man dann, und das ist, glaube ich, typisch Porsche gewesen, indem man gesagt hat, so, und jetzt lasst uns mal Probekörper machen. Mit verschiedenen Nietabständen, mit verschiedenen Verklebungen, mit verschiedenen Wandstärken zum Teil, Torsionsversuche gemacht, Biegeversuche gemacht. Und da hat man innerhalb von 2-3 Wochen eine ganze Menge gelernt. Und gesagt, ja, so kann man es machen, so kann man es machen. Und dann war klar, dann gesagt, okay, und jetzt machen wir mal ein Chassis. Aber es ist klar, das ist kein Auto. Es ist nur, dass wir sehen, ob das so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Nur für Torsionsmessungen oder Biegemessungen. Das haben wir auch so gemacht, hat sich dann auch so bestätigt. Und das zweite Chassis war der erste 956. Und die Chassis sind im Prinzip nur unwesentlich zunächst geändert worden.
Ich finde diese Vorstellung so geil, dass ich sage, wir waren nochmal 2 Stunden bei Dornier, da haben wir uns die Werkzeuge gekauft und das Material und haben wir angefangen zu basteln, in Anführungszeichen. Und
ja, zu probieren einfach. Ja, man hat sich sozusagen aus diesem Know-how, was die uns mitgegeben haben, das hat man sich dann natürlich alles beschafft, und hat dann aber gelernt, und zwar selbst gelernt. Und nicht sagen lassen, passt auf, da müsst ihr den Nietabstand haben und da müsst ihr das, sondern das probieren wir. Das wollen wir wissen.
Aber es gab ja auch natürlich kaum oder eigentlich keine Leute am Markt, die man hätte, wie man heute sagt, wir kaufen uns ja, da jemanden, der macht die Cockpits. Ja,
heute ist es so.
Heute ist es so,
ja. Heute ist aber es damals so. Gab in dem Fall war es, es war ja dann später auch so, dass man sagt, wenn Sie die Werkzeuge nicht haben, wie zum Beispiel Kohlefasermonokoque, Porsche hat, glaube ich, heute noch keinen richtig großen Autoklaven. Und da sagt man, nein, das lassen wir bei BSF machen oder lassen es bei der Firma machen. Ja. Das ist heute üblich. Das war aber damals nicht so. Natürlich, die Donnie haben dann auch ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja, jetzt probiert es mal. Und wenn es nicht zusammenbringt, dann kommt es zu uns. Wir machen es für euch. Ja. Ja? Also die haben es angeboten, keine Frage. Aber wir wollten es halt lernen. Nicht, dass wir sagen, wir wollen das denen nicht dahin tragen, sondern wir wollten es lernen. Warum, wieso? Ja? Und das ist wichtig, weil wenn sie dann irgendwelche Probleme haben und sie müssen jedes Mal dann dahin gehen und sagen, könnt ihr uns mal da, und da haben wir das Problem und ja, das sehen die vielleicht ein bisschen anders.
Ich finde, daran sieht man, also Karosserie und auch Fahrwerk und eben was zum Schluss dann diese Haltbarkeit in allen Teilen ist, sieht man diese Ingenieursgetriebenheit der Firma Porsche. Bei Ferrari, glaube ich, galt auch zu der Zeit noch der Spruch, wir bauen einen starken Motor, den Rest brauchen wir nicht.
Naja, das hat sich dann auch irgendwann geändert. Die Philosophie vom alten Enzo.
Ja. Aber das war ja noch die Zeit. Ne?
Ja, das war die Zeit. Ich meine, man muss dazu sagen, ich hatte ja das Glück, mal den Enzo persönlich kennenzulernen.
Tatsächlich?
Ja. Also Sie sehen, ich habe also in der Luft- und Raumfahrt einen Herrn von Braun, einen Obert kennengelernt. Und auf der anderen Seite hatte ich das Glück, natürlich Ferry Porsche. Ich meine, der war nicht sehr involviert, aber der kam natürlich, hat geguckt, was machen wir da. Und ich hatte auch mal bei einem Meeting in Imola den Enzo Ferrari kennenzulernen. Und ich muss sagen, das ist eine Persönlichkeit gewesen.
Das
aber
ich.
Eine richtige. Das ich kann mir gar nicht vorstellen. Heute gibt es gar keine solche. Und das war ein Meeting. Und der hat nur Italienisch gesprochen, logischerweise. Hat natürlich einen, seinen Assistent hat ihn da hat übersetzt. Aber wenn der auch nur den Finger gerührt hat, weil er was sagen will, und da saßen auch Vorstände in dem Meeting, da waren die ruhig. Dann hat der Enzo geredet. Und ich kann mir vorstellen, wenn der so ein Mann sagt, wir machen einen gescheiten Motor und der Rest, das wird schon funktionieren, dann ist es so. Ja. Dann ist es das Evangelium.
Ich glaube, der deutsche Enzo war Ferdinand Piëch.
Oder war das ein bisschen so? Ja, na, für Piëch war schwer zu vergleichen. Es ist schwer zu vergleichen. Natürlich vom Einfluss auf die schlussendlich auf die Rennerei, der hat natürlich auch noch andere Einflüsse, ist es ähnlich gewesen, keine Frage. Aber von der Persönlichkeit ein völlig anderer Typ. Gut, ich habe also wie gesagt nur in dieser kurzen Zeit gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass der Enzo auch mal durchaus damals, wo er noch halbwegs laufen konnte, da wo wir ihn gesehen haben, da war er schon ein bisschen gehbehindert und hatte dann, ich glaube sogar mit dem Stock ist er da gelaufen. Sicher nicht mehr so diesen alltäglichen Kontakt, was damals eigentlich notwendig war. Man musste ja sehen, was passiert wo, auch als Chef. Ich meine, Fuhrmann war immer vor Ort, Fuhrmann war immer in Le Mans an der Box, 24 Stunden. Und hat dann nachts, wenn ein Boxenstopp nicht richtig gelaufen ist, dann hat er gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn da wieder für einen Schmarrn gemacht? Ja, da musste sich rechtfertigen. Der war halt mit dabei. Ja. Und dann gab es natürlich, wenn man Le Mans mal nicht gewonnen hat, das gab es ja auch, dann gab es hinterher natürlich keine riesen Rechtfertigung, wer wann wo mit was falsch gemacht hat, sondern der war da, der hat's gesehen. Er wollte nur am Schluss einen kurzen Report, da gab es ein Meeting von, weiß ich nicht, eine Stunde, wo man gesagt hat, guck her, so und so war's, das Problem hat uns da hingeschmissen, deswegen konnte man Le Mans nicht gewinnen, so einfach ist es.
Sie haben aber auch stundenlang nach Le Mans, als die ersten Datenaufzeichnungen kamen, das alles noch analysiert, oder? Diese ganzen Zettel und Zeiten und Zwischenzeiten.
Ja,
und
ja, das war durch das, dass es dann Le Mans waren, glaube ich, die ersten, wo man nach dem Rennen dann alle Rundenzeiten bekommen hat. Das war auf dem DIN A4-Blatt. Ich weiß nicht, 10 Seiten, weil da waren halt alle Autos drauf mit allen Rundenzeiten.
Gott, mein Albtraum.
Und dann musste man da natürlich die Zahlen irgendwo in den Rechner bekommen.
Durfte denn jemand abtippen?
Das geht viel zu lang. Ja gut, da gab es dann schon die ersten Scanner, da hat man so ein bisschen gescannt. Und dann gab es so ein paar ganz einfache Programme, wo man dann die Dinge dann so ein bisschen in ein Excel oder Lotus damals, war es ja Lotus 1, 2, 3, bekommen hat. Und dann hat man dann so ein paar, oder Ja, und hat dann so ein bisschen analysiert, wie war denn das, was war da und so weiter. Und natürlich auch die Konkurrenz angeguckt hat, wie war denn das. Ich meine, man hat es zwar gesehen.
Man konnte viele Rückschlüsse drauf ziehen.
Aber man konnte sehr viele Rückschlüsse drauf
ziehen. Motorleistung und Downforce und
so. Grundsätzlich, ja, wie das läuft. Und Sie werden lachen, ich mache es auch heute noch. Ich habe jetzt erst gestern noch das Bad Hörst zerlegt. Das ist auch so, das ist auch so ein Elend. Weil die haben... Da kriegen sie da gibt's eine ganz verrückte Zeitnahme, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich bin da irgendwie durch Zufall im Internet da drauf gestoßen, und da gibt es dann tatsächlich am Ende vom Rennen einen von allen Autos alle Rundenzeiten. Die gibt's nicht als PDF, also zum Runterladen, sondern gar nichts, sondern ich habe halt den Bildschirm kopiert.
Dann lassen Sie eine OCR-Software drüber laufen.
Und dann, ja, ne, so einfach ist es nicht. Und habe das Ganze dann ins Excel reingebracht, und dann stehen im Excel in der ersten Spalte 10 Rundenzeiten nacheinander, alle im ersten Teil drin. Ne? Jetzt müssen Sie das erst einmal zerpflücken, dass Sie da mal 10 Zeiten rausbekommen.
Ja.
So, und dann die möglicherweise noch untereinander, nicht nebeneinander. Und dann müssen Sie das Ganze, was dann allerdings kein allzu großes Problem ist, diese sind ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, Labels, keine Zahlen. Mhm. Sie müssen dann diesen Label in eine Zahl verwandeln. Und dann können Sie das Rechnen anfangen.
Wahnsinn. Und dann analysieren Sie das für sich
aus Spaß? Für mich ganz allein aus Spaß. Bei der WM, also diese WEC oder die IMSA, die kriegen das ja fertig dahingeliefert. Inzwischen gibt es eine professionelle Software. Ich meine, ich hatte mal auch so ein Derivat bekommen. Haha, heißen wie da was dahinter steht, weiß ich nicht. Wo sie dann die Daten reinladen können, und dann können sie sich da Diagramme anmalen und so weiter. Das haben die Teams alle, und das machen die alle selber. Okay. Aber die Basis, wie das da und was da ein Ding ist, das war ich, glaube ich, mit dabei. Ich habe dann mit dem ACO gearbeitet und habe dann gesagt, Leutchen, wir könnten das so tun.
Sie waren eher einer der ersten, als der 956 entwickelt wurde, der einen Computer in der Abteilung hatte, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte einen Computer, weil was hat mich fasziniert? Diese Tabellenkalkulation. Mhm. Porsche hatte dieses Lotus. Es war also eine Tabellenkalkulation, wo sie bestimmte Zellen miteinander verknüpfen konnten durch Grundrechnungsarten. Und dann konnte man dann schon ein bisschen damit was anfangen, so ungefähr. Und das hat mich natürlich fasziniert, dass man da mal sieht, was da wirklich passiert ist. Da ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Emotionen dabei, wo man dann einfach sagt, das war ein Schmann und so weiter, so der erste Eindruck, aber was ist denn da dahinter? Das ist auch das, was mich heute noch ein bisschen fasziniert. Wenn man dann liest in den Sportmagazinen, da sind dann manche vielleicht vor Ort oder erzählen oder schreiben irgendwas, was ein anderer dann übersetzt in seiner Ding, und dann liest man das dann durch und sagt, naja, Und dann guckt man sich mal die Daten an, was ist denn da wirklich passiert? Und sagt, naja, also grundsätzlich hat er schon recht, aber manche Dinge waren halt auch ein bisschen anders.
Der Wagen war gleich wahnsinnig erfolgreich. Sie haben im ersten Jahr Platz 1, 2 und 3 belegt, 1982. Wie war das? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Sie stehen da beim 24-Stunden-Rennen, der ganze Vorstand wahrscheinlich da. Alle sagen, dann wollen wir mal gucken, ob der Singer das auch wirklich so hinbekommt. Und dann.
Naja, nee, so ich meine, klar, ich muss dazu sagen, unsere Vorstände damals, die waren, wie soll ich sagen, rennbegeistert. Neben Fuhrmann damals war ja Helmut Bott der Entwicklungschef. Und nachdem Schutz kam, aber das lief ja dann unter Schutz. Und Bott ist auch immer da gewesen, vor Ort. Der hat zwar dann vielleicht auch mal im Rennen gefragt, sagen Sie mal, wie soll das gehen oder wie haben Sie sich das vorgestellt oder sowas. Und der kam auch, und der war ja einer aus der alten Schule.
Ja, die 50 Jahre kam. Ja. Alte Schule.
Ja, nee, der war wirklich aus der alten Schule. Da waren wir ja junge Pimpfe. Der natürlich aus der Zeit war, wo natürlich Widerstand noch sehr viel bedeutet hat für Porsche. Ja. Man muss sagen, das ist ja natürlich so gewachsen. Sie haben da einen Käfermotor, der hat 40 PS, und Sie wollen in Le Mans schnell fahren. Ja, dann müssen Sie halt auf deine 5 Kilometer schnell fahren. Ja, das andere mit den Bierdeckelrädern ist sowieso nicht so arg schnell gegangen. Ja. Insofern war das sozusagen die Schule der Erfahrung. Wenn man Le Mans fährt, muss man auf Widerstand achten und. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wo wir das Auto dann aus der Halle das erste Mal rausgerollt haben, und der dann, wo dann der Jürgen Barth schlussendlich gefahren ist, da stand, war er natürlich da. Und dann hat er mich so zur Seite genommen und gesagt, sagen Sie mal, was für einen Widerstand haben wir denn? hab gesagt, Herr Bott, wir haben Ground-Effekt, der scheint zu funktionieren, aber der Widerstand, der ist so schlecht, den sage ich Ihnen gar nicht. Ja, weil er halt noch diese Idee hatte. Ne? Ja. Und da gab es ja dann auch er war ja ein Mann der Praxis. Und okay, er hat es natürlich auch genossen, dass man gewonnen hat und das war natürlich wichtig. Und ich kann mich erinnern, 83 war es dann, glaube ich, nach dem Ding, kam und sagte, sagen Sie mal, wie ist denn das, der 956 gegen den 91730 mit 1000 PS?
Also der letzte McDonald's
war da aus der
Canon-Serie, ja.
Eine Vergleichsfahrt. Mhm. Dann habe ich gesagt, der hat keine Sonne. Ich sagte, wie?
Der 1000 PS-Wagen.
Der 1000 PS hat gegen den keine Sonne.
Wie viel hatte der? 600?
500? Ja. Und sag ich, wie? Sag ich, wir haben Abtrieb, da träumt er davon. Mhm. Dann sagt er, und das beweisen Sie mir. Und sagt er, eins sage ich Ihnen, besorgen Sie Reifen für den Can-Am, neue Reifen, nicht irgendwelche alten Schlappen, weil sonst ist er ja gleich gehandicapt. Mhm. Ich habe dann über Goodyear habe ich dann welche bekommen. Und sagt, und eins sage ich Ihnen, den Fahrer bestimme ich. Nicht, dass Sie einen nehmen, der dann schon kügelt.
Der den Ground-Effekt kennt. Also, ja, okay.
Ja, ja. Sei kein Problem, da warst du direkt bell, ne?
Okay, ja.
Und der Test lief dann in Weissach. Wir haben dann alles Mögliche. Damals, wie gesagt, Datenaufzeichnung hatten wir nicht, aber wir haben Lichtschranken aufgebaut, haben Höchstgeschwindigkeiten gemessen und natürlich Rundenzeiten, ist klar. Mhm. Und da war der dann, gut, der 17er, der lief, glaube ich, dann bloß 10 oder 12 Runden oder irgend sowas. Aber es war sehr schnell klar, der war 2 Sekunden schneller.
Wahnsinn, ja.
Und das war für ihn dann, jawohl, das, was die gemacht haben, das passt.
Passt wirklich,
ja. Jetzt dieser 917 Überflieger, der alles platt macht. Ja. Guck, da steht einer, der macht ihn auch platt.
Der kann es besser, verbraucht noch weniger, ne?
Ja, und braucht noch weniger. Ja. Also das war schon ein richtiger Schritt vorwärts. So. Und dann muss ich sagen, dann hat er sein Sakko ausgezogen mit Krawatte und Schuhen, ist er selber den 956 gefahren. Halb rumgerollt. Einfach, er wollte das auch mal selber spüren, wie das ist. Ne?
Der Bot. Der Peter Falk hingegen ist nicht nur rumgerollt, der war der König auf dem Skateboard.
Ne? Ja, das kam dann später, wo dann das Thema mit dem Bot war ja ein Fanatiker am Skidbed. Er sagt hier.
Ganz kurz, Skidbed ist ein Riesenkreis.
Ist ein Riesenkreis. Einen
großen Durchmesser, 120 Meter Durchmesser.
180 Meter Durchmesser.
180 Meter, wo man immer
relativ schnell fährt.
Und wo man das Fahrwerk einstellen kann.
Richtig. Ne? Und das Problem ist nur, das kam auch aus der Geschichte heraus. Inzwischen waren aber die Rennreifen so weich geworden, dass die diese Belastung, sie fahren ja, wenn sie da schnell rumfahren, in der Größenordnung 13, 14 Sekunden. Und diese 14 Sekunden nur auf den äußeren Rädern. Ja, sie fahren, das innere Rad ist ja relativ wenig belastet. Ja, sie haben die Hauptlast, besonders hinten, und das müssen sie sich einteilen. Wenn sie glauben, sie fangen jetzt mal an und schauen mal, und die zweite oder dritte, die gibt's nicht mehr. Sie haben eine Anwärmrunde und die zweite Runde muss passen. Okay. Und da habe ich ihm gesagt, ja, also das brauchen wir eigentlich machen. Ich weiß schon, wir fahren um so und so viel schneller als der 917. Der den Rekord hat, das ist auch kein Thema. Und dann sagte er, das beweisen Sie mir mal wieder. Ne? Und dann gesagt, okay, dann machen wir das, haben wir gemacht. Da haben wir damals den Bellof bei uns gehabt. Den haben wir den Bellof eingeladen, haben gesagt, pass auf, jetzt fährst du mal hier. Der fuhr dann irgendeine Zeit, was natürlich schon schneller war wie der 917. Und dann sind wir, also Falk und ich sind zum Bot gegangen und haben gesagt, also hier, das so ist es. Und dann sagt er, Sie, auf Ihrem Diagramm haben Sie aber schnellere Zeiten ausgerechnet. Warum ist denn der Bellof das nicht gefahren? Ich gesagt, ja, da war vielleicht die Reifen und vielleicht. Nee. Wer ist es denn gefahren, sowas? Wer ist es denn gefahren? Dann sag ich, ja, Bellof. Ja, der König ist aber der Falk.
Falk war der Sportchef.
Ne? Oder der Motorsportchef, mein Chef.
Der Motorsportchef, also kein Rennfahrer.
Der war kein Rennfahrer. Der Falk hat in der Vergangenheit immer die Rekorde gefahren. Stimmt auch, ne? 908, 907. Das war alles Falk. Der hat das alles ganz toll hinbekommen. Der hatte das Gefühl, wie man das halt dann dahin bekommt. Ja. Falk hat sich geweigert. Ich passe nicht ins Auto rein und es geht nicht. Egal, Sie fahren, Punkt. Haben wir dann auch gemacht. Ja. Und er war auch schneller. War auch schneller. Und kam dann etwa dahin, wo ich sozusagen das gerechnet hatte. Und gesagt, ja, jetzt passt. Und das war dann mal zufrieden, sagte, jetzt ist in Ordnung. Und damit war der Fall erledigt, bewiesen und aus.
Und was ich auch so beeindruckend finde, also gerade bei dem Wagen, wenn man den 956 sieht, der ist ja extrem flach, der hat natürlich keine hohen Federraten wahrscheinlich, damit die Aerodynamik nicht nochmal ineinander gebracht wird. Also ein extrem hart gefedertes Auto. Und trotzdem ist dieses das Auto, was, und ich betone es ganz bewusst, immer noch den Rekord auf der Nordschleife hält. Mit 6,11.
Naja, nee, klar. Jetzt hat es ja der 19 gepackt.
Unter Laborbedingungen. Sie lachen zu Recht. Also das ist,
ja, natürlich. Das bei nichts, uns war es im offiziellen
Teil. Hat nichts damit zu tun, natürlich. Und das sagen ja auch die Porsche-Leute. Ne? Der eigentliche Rekord ist immer noch der.
Ja, das war die offizielle, ja, das war im offiziellen Training. Das
ist unvorstellbar. Und gerade die Nordschleife, wer die Strecke kennt, ist ja von Huckeln übersät. Ja. Ne? Und gerade mit dem Wagen, das finde ich so beeindruckend.
Ja. Nee, es war, also da muss man schon sagen, das ist schon sensationell gewesen damals. Also war für uns unverständlich auch. Wo sie die Uhr zweimal angucken.
Ja. Was man auch sagen muss, Stefan Bellof hat ja auch seinen Todesunfall leider in diesem Wagen gehabt, in Spa. Und Manfred Finkelhock auch.
Kurz vorher,
innerhalb von 3 Wochen.
Ja.
Aber die beiden Sachen haben Sie nicht live miterlebt, weil Sie Ihr ganz persönliches Unglück auch rund um diesen Wagen hatten.
Ne? Ja, ein paar Wochen vorher war ich in einen Brandunfall verwickelt und lag im Krankenhaus.
In der Box stehen, vielleicht erzählen Sie mal, was da passiert ist.
Naja, wir hatten, das war der Lauf in Hockenheim. Es war sehr warm und das kam zum Boxenstopp, regulärer Boxenstopp. Und wir hatten so, dass damals hat man ja getankt, da gab es also eine Tankanlage, die ist ja vom Reglement vorgegeben, Höhe und Durchmesser und so weiter, dass halt der Durchfluss möglichst für alle gleich ist. Und man füllt es logischerweise bis zum Rand hin, weil je höher, umso besser, klar, umso schneller läuft es rein. Und normalerweise ist es so, dass wenn der zum Tanken kommt, auf der anderen Seite steht dann einer mit einer Entlüfterflasche, weil man muss ja, bevor der Sprit reinlässt, den Tank sozusagen erstmal entlüften. Da ist ja ein ziemlicher Druck drauf. Egal, ob es jetzt wirklich heiß draußen ist, aber es wird immer warm da hinten und dann das Restbenzin verdampft und da hat man einen ziemlichen Druck drauf. Und den abzulassen und dann läuft der Sprit dann hinein. Dummerweise bei dem Boxenstopp war der mit der Entlüfterkanne, nervös, wie auch immer, er kam halt nicht gleich drauf, während der mit dem Schlauch war sofort drauf. Und jetzt ist das passiert, dass der Druck im Tank den Kraftstoff über den Schlauch zurück ins Tankfass gedrückt hat. Und nachdem das Rand voll war, lief es natürlich dort raus und lief wie so ein Wasserfall den Tank hinunter. Wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn, was ich dann erst nachher erfahren habe, X hat es erzählt, da war ja wohl kurz vorher einer da, der hat geraucht. Kann man sich heute nicht vorstellen.
In der Boxengasse.
Und der X hätte ihn wohl darauf aufmerksam gemacht, er soll die Zigarette ausmachen, was er dann auch getan hat. Er hat sie wohl ausgetreten. Möglicherweise war sie vielleicht nicht ganz aus. Vielleicht. Es ist eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Oder hat sich das woanders entzündet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat dann plötzlich gebrannt. Ja, und ich stand halt mittendrin, mehr oder weniger. Und dann lag ich in Ludwigshafen in der Klinik, ein paar Monate, mit Hautverpflanzung und so weiter. Das ist,
aber Sie hatten große Teile der Oberfläche war verbrannt, ne? Der
Auto. Ja, 30%.
Also schon lebensgefährlich.
Ja, das war schon heftig, ja. Und ich habe dann, wie gesagt, diese Unfälle von Mosport und von Dingen habe ich eigentlich nur vom Krankenhaus miterlebt oder dann auch von Erzählungen, wenn Leute mich besuchen kamen. War natürlich sehr, sehr tragisch. Über die Einzelheiten kann ich nichts sagen, will ich auch nichts sagen, weil ich kenne es nur aus dritter Hand.
Ja, ja.
Was aber die Folge war, das sollte man hier erwähnen, auch hier wieder Helmut Bott als Entwicklungschef hat, wo ich dann wieder zurück war, gesagt, sagen Sie mal, wie können wir die Sicherheit dieser Rennautos verbessern? Naja, sagt, geben Sie als Ziel, wir wollen mit dem Auto mit 80 Stundenkilometer gegen die Wand fahren und das muss der überleben. Sag ich, na gut, das schauen wir mal. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe Crashtest, ich meine, ich wusste, dass es das gibt, aber was da passiert, keine Ahnung. Ich bin dann zum Kollegen gegangen von der Karosserie, von der Crashabteilung. Das
wurde nie gemacht vorher, oder? Crashtest während der Rennentwicklung.
War ja nicht vorgeschrieben.
Nee, okay.
Wozu auch?
Klar, ja.
Und wenn Sie mit Rohrrahmen wie am 917 oder 936 fahren, da wissen Sie, was passiert. Der fährt da bis hinten zum Motor rein, so ungefähr. Ne? So, ich bin dann zu den Kollegen gegangen und habe gesagt, Sie, ich soll da mit 80 km/h. Haben Sie gesagt, sind Sie sicher 80? Sag ich, ja klar. Sagte, kein PKW schafft die 80. Das geht nicht. Es schafft kein PKW damals die 80. Wir fahren alle mit 50. Und das schaffen wir gerade so. Passt. Also das Gesetz ist erfüllt, ist kein Problem. Aber 80, die Geschwindigkeit geht quadratisch ein. Das wissen Sie, sag ich, ja, das weiß ich. Aber das redet sich halt so leicht, quadratisch.
Ja, ja.
Aber ist halt nicht das Doppelte, ist das Vierfache. Und dann wurde mir so ein bisschen klar und dann hat man also Versuche gemacht. Dann haben wir unser altes Chassis, wenn Sie sich erinnern, das allererste, das was das kein Auto wurde,
ja.
Das haben wir dann als Crash-Chassis mal, um das gegen die Wand zu fahren, um mal zu sehen, haben da so ein bisschen eine Crash-Struktur da aufgebaut. Da fing es dann auch schon an mit Sandwich-Konstruktionen und so weiter. Und wir kamen dann sehr schnell zu dem Schluss, das ist mit dem Auto gar nicht zu machen. Wir können da gar nicht so viel hineinbauen, dass das erfüllt wird.
Die 80 reichen, ja.
Man muss sozusagen die Wand mit modifizieren.
Ach, Wahnsinn, ja.
Und da kam die Idee auf, Reifenstapel. Damals schon, Reifenstapel. Ich meine, es gab diese Gravelbeds da, diese Auslaufzonen, es gab Leitplanken, das war das Allergrößte.
Es gab
dann gab es einen Fangzaun, ich weiß nicht, der hatte so einen besonderen Namen, der war so mit so Seilen aufgehängt, wo man sich dann da drinnen.
Ja, aber da haben sie auch teilweise die Autos reingewickelt. Ne?
Ja, und dann war es ja fertig, ne? Dann hat man sich eingewickelt und war es aus. Ne?
Ja
gut, ich meine, wenn man crasht, ist sowieso aus.
Ja,
ja. Und da kam die Idee, Reifenstapel. Und zwar nicht einen, sondern mehrere, fünf. Die müssen alle miteinander verbunden sein. Und die sollten auch noch ausgeschäumt sein. Ein Schaum. Und dann haben wir einen Versuch gemacht, haben einen 962 gegen einen 944 Straßenauto. Beide mit 80 in den reingefahren. Und die Beschleunigungswerte an den Puppen waren identisch.
Tatsächlich.
Im Straßenauto wie im Rennauto.
Okay.
Und damit war klar, wir haben dann natürlich der FIA geschrieben, haben gesagt, passt mal auf, wir haben da Versuche gemacht. Die FIA ist ja auch, da gibt es ja eine Sicherheitsabteilung, die da dann kämpft und haben dem sozusagen die Unterlagen gegeben, sagt mal, guckt mal her. Ich meine, heute ist das selbstverständlich.
Ja, klar.
Ja? Und heute sind selbstverständlich die Reifen, die waren dann, hat man die Reifen halt hingestellt und wenn der reingefahren ist, sind die weggeflogen, das war auch nichts. Ne? Dass die miteinander verbunden sind. Heute
sind ja auch die Autos natürlich noch mal viel härter und haben auch eine definierte
Crashzone. Ja, heute ist es, ja, aber sie müssen die Beschleunigung, muss die Beschleunigung ja überstehen.
Ja.
Der muss ja jetzt nicht irgendwo anschlagen, deswegen haben die in den PKWs halt Airbags.
Mhm.
Ja. Aber im Rennauto ist er so festgebunden, dass er da sich gar nicht bewegen kann.
Mhm.
Ja. Aber er muss die Verzögerung halt aushalten können. Und das heißt, das Chassis hält Stand. Kein Problem. Ihm wird also jetzt nicht sozusagen irgendein Lenker fährt ihn rein und verletzt ihn am Fuß oder sonst was. Das passiert alles nicht. Er muss die Verzögerung überstehen. Und das geht halt nur, indem ich die Geschwindigkeit abbaue. Und deswegen dieses Gravelbed oder dann diese Rutsch, diese Hoch, High Grip Phase oder, und dann schlussendlich der Reifenstapel. Ja. Und jetzt ist die FIA, glaube ich, dabei. Dieses Ausschäumen war natürlich eine tolle Idee, die auch sehr viel Energie mit aufnimmt. Aber nur wenn der da reingefahren ist, ist der Schaum kaputt. Das Rennen läuft ja weiter, wenn man jetzt nur an Le Mans denkt. Ich muss das ja wieder hinstellen, es kann ja wieder einer da reinfahren. War es nicht möglich, so schnell einen Schaum da hineinzubekommen. Heute hat die FIA, das ist noch nicht so alt, ich glaube 2 Jahre alt, die stellen irgendwelche Kunststoffröhren da hinein. Einfach, die auch Energie aufnimmt. Und wenn der zerbröselt ist, dann schieben sie den nächsten rein.
Okay, ja.
Also es ist haltbar. Ja. Oder jetzt hat man diesen, ach, wie heißt das da, diese Kunststoffwände, die dann auch zerbröseln. Mhm. Das sind solche Blöcke, die haben alle möglichen Farben.
Ich glaube, das sieht man an der Autobahn teilweise auch, ne? Diesen spitzen aber wenn sie automatisch halt, haben die manchmal auch so Schaumstoffblöcke irgendwie.
Richtig, so Schaumstoffblöcke.
Die sich da so zusammenschieben noch.
Die, ne? Dann, genau, ja. Die sind dann, die können das ist ein bisschen besser noch als die Reifenstapel, weil das ist halt viel einfacher auch wieder zum Aufbauen, als die Reifen da zusammen zu sortieren. Ja. Also das war damals, wir haben das sozusagen mitgeholfen, ich will nicht sagen, wir haben das angestoßen, aber wir haben mitgeholfen mit unseren Versuchen, dass das besser wird. Ne? Und dann muss man erst halt lernen, das Auto kann es nicht.
Der Wagen hatte einen starren Durchtrieb hinten, oder?
Ja.
Das hat mir der Striezel Stuck gestern noch erzählt, weil ich mit ihm zufällig telefoniert. Da hat er gesagt, sprich mal den Norbert Singer darauf an, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen ein Sperrdifferenzial. Der starre Durchtrieb, das ist nichts. Und dann hat der immer gesagt, nee, glaub mir.
Dieser starre Durchtrieb ist ja, den hatten wir auch in den 935ern.
Genau.
Der ist eigentlich immer mitgekommen. Und jetzt muss man dazu sagen, auch wir hatten hier das Problem, immer wieder kam es hoch. Auch schon 82, 83. Warum nicht Differential? Wir haben immer wieder Versuche gemacht mit einem Differentialvergleich. Ja? Also selbes Auto, selber Fahrer, nur Getriebe gewechselt. Und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass es mit starrem Durchtrieb schneller war. Und deutlich angenehmer zum Fahren. Einen Nachteil hat es, man hat natürlich einen ziemlichen Untersteuerer, weil hinten das halt so viel Grip aufbaut, dass sie halt über die Vorderachse schieben. Ja. Aber da kann man mit dem Setup einiges tun. Aber und die Versuche gab es immer wieder. Man hat damals mit den Differentialen, die es damals gab. Dann später gab es ein Torsen-Differential. Mhm. Der Name sagt Ihnen was. Die haben also ganz was Raffiniertes. Der Mann kam, wir haben es eingebaut, war auch nicht schneller, war auch langsamer. Also wir haben es immer wieder probiert. Mhm. Und wo sich das Differentialschluss endlich durchgesetzt hat, und deshalb kann sich vielleicht der Stucki noch erinnern, war dann in Supercup, da haben wir ein hydraulisch verstellbares Differential gehabt. Und da ging es dann, wo dann die Zeiten ein Tick schneller waren als mit dem starren Durchtrieb.
Aber lange gedauert, ne?
Ja, man muss halt lernen, dass in bestimmten Situationen das Differential halt sperren soll, wie es richtig sperren sollte und es halt nicht getan hat. Ja. Also die Entwicklung des Differentials war ja auch sehr wichtig und schlussendlich ist es ja dann auch gegangen. Ja, und dann haben wir es ja auch verwendet. Ja.
Und was Sie da auch entwickelt haben, und das finde ich interessant, weil das heute in mehr oder weniger jedem Wagen steckt, das PDK, also das ja, Doppelkupplungsgetriebe.
War auch so ein Thema. PDK gab es ja schon, die ersten Ideen, glaube ich, war Ende der 60er Jahre. Da gab es den Herrn Sottfried, der war der Konstrukteur, der diese tolle Idee hatte. Inzwischen habe ich aber gelernt, die Idee gibt es schon viel länger. Die ersten Doppelkupplungsgetriebe gab es, glaube ich, Patente in den 40er Jahren.
Okay. Sowas.
Ich meine, General Motors war da dran oder noch jemand. Also da gibt es Patentliteratur, die das vorgeschlagen haben. So, also Porsche war jetzt nicht der Erste, aber er hat sozusagen, wir haben gesagt, das ist toll, weil der Vorteil ist, sie haben ein normales Getriebe, sie haben nicht die Verluste eines Wandlers, sondern sie haben eine normale Kupplung, die ist also deutlich effizienter. Und in der Serie lief es ja auch schon, in Versuch, also Serienfahrzeugen muss ich sagen, im Versuch lief es, hatte aber immer noch seine Mucken. Und dann kam auch hier wieder Helmut Bott und hat gesagt, passt mal auf, die Serienentwicklung ist mir zu langsam. Wir tun es im Motorsport. Da geht es schneller. Und ich kann mich erinnern, damals war der Herr Wüst, glaube ich, Getriebemann. Später war er dann, glaube ich, Motorenchef. Wir haben dann die ersten Versuche gefahren. Und dann sind wir nach Ricard gegangen. Und ich kann mich erinnern, wir haben uns da unterhalten. Und wie viel schneller soll es denn das sein? Ja, schon. Also, Dann habe ich gesagt, also meine Rechnung,
das ist die auch so immer verlassbar,
die zeigt, wir reden hier von 7/10 in Ricard. Schneller. 3/4 Sekunde. Hm? Ist schon was. Ja. Naja, wir haben den ersten Test gefahren, 1/2 Sekunde langsamer. Bei den PDK-Leuten ist ein bisschen was eingebrochen. Ich sagte, ja, also selbes Auto, selber Fahrer, selbes alles bloß gewechselt. Ich war ja dabei, also... Ja. Ne? Okay. Ja, also da müssen wir mal gucken. Dann hat man dann, der nächste große Aha-Effekt war, glaube ich, in Le Mans, beim Vortraining irgendwo. Da fuhren wir und das ein Auto war normal und das andere hatte PDK. Das PDK-Auto war in der Höchstgeschwindigkeit, ich weiß nicht, 5, 6, 7 km/h langsamer. Hm. Natürlich, der Motor ist schlecht. Klar. Schäfer hat gesagt, ich zeige euch die Protokolle, der hat eher noch 3 PS mehr. Am Motor liegt es nicht. Ja, dem Singer seine Aerodynamik, ist ja klar. Aber jetzt vergleicht mal die Heckflügelstellungen, Karosserien sind alle identisch. Es ist euer Getriebe vielleicht. Nee, das kann es nicht sein. Daraufhin ist Falk, der natürlich auch einen dicken Hals hatte, logischerweise, hat gesagt, sag mal, das kann nicht sein. Wenn wir heimkommen, dann stellen wir das Auto auf den Rollenprüfstand. Und dann messen wir das mal. Und dann kam raus, der Wirkungsgrad war so viel schlechter vom PDK-Getriebe.
So.
Sitzung beim Helmut Bott. Der oberste Getriebechef musste antreten. Der dann ganz locker gesagt hat, ja, das haben wir uns schon mal gedacht.
Schön.
Wir sind aus allen Wolken gefallen. Haben gesagt, ich glaube, ich spinne. Ja, und dann, aber verstehen Sie, das sind solche Meilensteine, wo dann die Entwicklung einsetzt. Das Moment einmal. Wir müssen die Ölpumpen besser machen, wir müssen die effizienter machen, wir müssen das effizienter und so weiter. Mhm. Schlussendlich muss man sagen, es war dann, glaube ich, ich weiß nicht, 86 oder in der Größenordnung, war es PDK tatsächlich 7 Zehntel schneller, wie sein sollte in Ricard.
Ja, aber ist so verrückt, dass die sich erstmal auflaufen lassen und sagen, nee, am Getriebe kannst du nicht.
Ja, das sind dann so diese persönlichen Dinge, die dann immer wieder mal hineinkommen, ja. Die Leute selber vor Ort haben es auch nicht so genau gewusst.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, sonst hätte ich gesagt, vielleicht könnte mal sein, ja. Aber wir haben es dann, wie gesagt, wir haben die Werte auf den Tisch gelegt, haben gesagt, hier kommt, das kommt raus, das ist derselbe Motor, das ist, also am Prüfstand kann man nichts falsch machen, der gibt bloß Vollgas und das war's dann. Ja. Und Aerodynamik spielt da auch keine Rolle, also es war dann klar, es ist das Getriebe. Ja. Nee, und das sind so Meilensteine, wo man halt dann sich verbessert. Und irgendwann ging das ja auch. Ich meine, wir haben in ich weiß nicht, Imola sind wir mal gefahren, da sind wir in der ersten Runde ausgefallen und haben 5 Stunden der Fehler gesucht. Ein Jahr später hat er Monza gewonnen. Ja, und das hat dann schon mal gezeigt, jetzt geht's ja. Es funktioniert ja. Okay, es hatte noch ein bisschen mehr Gewicht.
Aber das hat man auch irgendwann in den Griff bekommen. Ne?
Also das so hat man dann auch, ja, nicht ganz, aber doch zumindest verbessert. Ja. Ja. Zunächst muss man mal gucken, dass es tut.
Und
dass
es, und
so, ne? Ja. Zuverlässig ist. Und dann muss man es nach dem Gewicht gucken, klar.
Ja. Dann kam Ende der 80er der große Knall, wo Porsche gesagt hat, wir hören auf mit dem Motorsport.
Wie 90er Jahre.
Anfang der 90er.
Naja gut, das Thema 962 war eigentlich beendet. Es gab Ansätze, wie es denn weitergehen könnte mit einem neuen Gruppe C Auto. Das muss man jetzt hier nicht länger erklären. Aber das gab es dann. Aber der Wiedereinstieg, und das war alles einfach viel zu teuer. Und auch die Serie war nicht mehr das, was sie eigentlich mal war. Klar, Le Mans war es immer, was es ist. Aber nur wegen Le Mans, das war es dann nicht. Und insofern hat man also dann den Motorsport, zumal man dann ja noch bis 90 in der Indie-Serie tätig war, das lief ja dann auch nicht so toll. Und dann war so ein bisschen, naja, was machen wir denn jetzt? Und da gab es dann die vom Jürgen Barth und Patrick Peter und Rattel diese BBR-Serie. Und dann gibt's GT-Rennen. Und GT ist ja so ein bisschen, naja, wir machen ja GT-Auto. Porsche baut ja GT-Auto. Das wäre doch vielleicht etwas. Und es war für mich überraschend. Ich war bei einem der ersten Rennen in Ricard, glaube ich, dabei, wie viel dieses Autos gibt. Also da gab's Venturis, kennt heute keiner, aber es waren damals, ich glaube, 20 Stück da oder sowas. Ferraris, Porsches, was weiß ich, was noch alles rum, von Lotus, ja. Und da war plötzlich Potenzial da. Das sind jetzt zwar nicht High-Tech-Dinger, aber die Leute hatten Spaß und es ging. Ja, und dann, ich glaube, 2 Jahre später hat die FIA gesagt, halt, im Moment, da gibt's es nicht, das übernehmen wir, das ist jetzt die FIA GT-Meisterschaft. Ja, und unter deren Fittichen ist es dann so ein bisschen groß geworden.
Worden,
ja. Und es kam, wie es eigentlich fast immer im Motorsport ist, wenn dann Firmen hineinkommen, die machen das dann natürlich schon richtig. Und andere machen es noch ein bisschen richtiger. Und da steckt man sehr viel Geld hinein. Und schlussendlich war es zwar toll, wir haben dann 1998 dann Le Mans nochmal mit dem GT1 gewonnen. Aber wenn man sich überlegt, man muss ein Straßenauto bauen, was es nie auf der Straße gibt, das muss halt irgendeine Zulassung haben. Mhm. Ja, dieses Geld wozu rausschmeißen? Mhm. Nur weil es im Gesetz steht, dann muss man das Gesetz ändern. Und insofern war es eigentlich ad absurdum geführt. Man konnte, das war nicht mehr finanzierbar. Und damit war es eigentlich dann Schluss. Ende der 90er Jahre. Und dann kam ja dann der Erich Speider und so weiter.
Ja, aber Anfang der 90er, da haben Sie kurz überlegt, mal wegzugehen, oder? Da wollte der Sohn Tozzi weglotsen.
Ja, das war Ende der 80er Jahre. Ich war ja auch in dem Indie-Projekt, in dem Porsche-Indie-Projekt.
In diesem 27, wie ist der? 2708?
2708 beschäftigt. Und das lief ja zunächst nicht so toll. Wir haben gleich, was ich überlegt, wir haben das Auto gebaut und 6 Wochen später das erste Rennen gefahren. Nach dem Rollout, 6 Wochen später. Ja, da muss ich euch vorstellen, heute lassen die sich ein Jahr Zeit. Ja, 6 Wochen. Wir haben uns dann gerade mit Mühe und Not qualifiziert. Ein bisschen, muss ich sagen, war auch der Fahrer, weil was gibt es noch für Fahrer während der Saison? Die haben ja alle Verpflichtungen. Ja, klar. Wir haben dann Al Unser, der super im Oval war, aber Straßenkurse waren nicht seins und den haben wir halt gehabt. Wir haben uns qualifiziert, sind nach, glaube ich, 7 Runden mit einem Wasserpumpenschaden ausgefallen und dann gab es halt politische Querelen, die Amerikaner. Sagt, nee, der Porsche kann keine Auto bauen, der Motor ist okay, hat Leistung ohne Ende und machen March und dann ging halt die March-Geschichte los. Es gab dann noch einen Vergleich, wir hatten also dann noch das Budget und haben das Fahrzeug noch ein bisschen weiterentwickelt im Frühjahr 88. In Firebird haben wir also einen Vergleich gehabt gegen den neuesten March und mit unserem weiterentwickelten 2708. Da war der 2708 ein bisschen schneller. Aber
die Entscheidung war gefallen.
Die Entscheidung war bereits vorher gefallen. Wir sind also da umsonst rumgefahren. Mhm. Und wir fahren March fertig aus. Für mich war das eigentlich ein versöhnlicher Abschluss, weil was wir dann in den paar Monaten auf die Reihe gebracht haben, wir konnten uns mit dem March messen. Wir waren sogar schneller. Und wenn man nun das weiterverfolgt, 88, der March hat auch keine Bäume ausgerissen. Das heißt, wir wären da wahrscheinlich auch da gefahren, wo der March fuhr. Aber wir hätten vielleicht schneller reagiert. Wir hätten schneller entwickelt. Ja? Weil der Lola war damals das Thema. Ja, und ich wurde dann, ja, ich sag mal, ins Exil geschickt. Ich bin dann in der Vorentwicklung Fahrwerk gelandet und hatte dann, ja, ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich da machen soll, weil das war eine Abteilung mit, ich glaube, 10 Leuten und 8 Reißbrettern. Das ist eine Konstruktionsabteilung.
Ja, ja, klar.
Ich bin kein Konstrukteur. Ja. Und dann kam so ein bisschen, dann kam der Anruf von Jean Todt, sagt, sag mal, ich hätte da was. Er war damals noch bei Peugeot, ne? Mhm. Und dachte, warum eigentlich nicht? Weil hier ist eh alles verbrannt. Wir haben uns 2-mal in Paris getroffen. Es sah alles recht gut aus. Bloß ich spreche kein Französisch. Hm. Aber wirklich nicht. Ich hatte es auch nicht in der Schule. Also es fehlen alle Grundlagen. Hm. Da sagte er, ist nicht weiter schlimm, wir reden alle Englisch, aber so im Laufe der Dinge solltest halt dann schon Französisch lernen. Und sagte, ja gut, im Umgang lernt man es natürlich. Hm. Und dann war natürlich das Thema, ich hatte Familie, Kinder, wo gehen die in die Schule? Und dann war ich in der deutschen Schule in Paris und habe den Rektor dort getroffen, der sagte, das ist überhaupt kein Thema, wir haben den Lehrplan von Baden-Württemberg.
Das wäre schon mal gut, ne?
Also das wäre auch so ein bisschen in Ordnung, aber dann war für mich dann doch diese Nicht-Französisch sprechen und jetzt alles abbrechen hier und dann dahin gehen und dachte ich mir, ich weiß es auch nicht so, ich bleib mal da und habe mich so ein bisschen abgefunden gehabt. Nun hat aber Jöss dann mit dem 62 in Dijon gewonnen. 88, 89, glaube ich. Und damals war inzwischen Beetz als Nachfolger von Bott eingetreten. Und dann plötzlich, oh, der 962, da geht vielleicht noch was. Und vielleicht hat der Beetz das, naja, ich will nicht sagen bereut, aber doch so ein bisschen Gedanken gemacht. Jetzt haben wir den Singer dann aufgesetzt. Der könnte eigentlich. Und ich bekam ein ganz kleines Budget mit damals mit dem Motorenmann Helmut Schmid und haben den Jöst betreut. wir gingen auf die Rennen, war fast, naja, nicht wie früher, aber wir waren wieder im Motorsport zurück. Ja, und haben da ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben natürlich keine Bäume ausgerissen. Und wir haben dann gesehen, die, beim Indy reißen sie auch keine Bäume aus. Und 90 war dann Schluss. Und ja, insofern war ich dann doch noch ein bisschen Ding. Inzwischen hat Chantot zu Ferrari gewechselt. Den hatte ich dann mal, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, ich hatte die Gelegenheit, Ferrari-Rennabteilung zu besichtigen. Mhm. Und da war damals der Ascanelli, wie hieß der mit Vornamen, der die Maserati gemacht hat. Der war früher auch bei Ferrari. Und über den ist es dann gelaufen und der hat mir dort eine exklusive Führung durch den Ferrari Motorsport Formel 1 geführt. Okay. Ich war begeistert. Ich dachte, guck, so geht's.
Ist das so, dass Sie gesagt haben, aus Porsche-Sicht so geht's? Oder haben Sie gesagt, oh, guck, die kochen auch mit Wasser?
Natürlich kochen die nur mit Wasser. Die alten Gemäuer da, das waren keine Glas- und Betonbeutel. Das waren die alten Mauern, wo der alte Enzo schon da drin rumgelaufen ist. Ja? Die waren halt weiß und rot angestrichen. Ne? Ja? Aber die Leute sind's, die das ausmacht. Ja. Ja? Und ich spreche nicht Italienisch, aber ich habe da so ein bisschen gesehen. Wir waren da am Kaffeeautomat am Gang gestanden und da haben die sich unterhalten und wie die miteinander umgehen und so. Mhm. Es war irgendwie, naja, das ist schon ein Team. Mhm. Ja, und dann viel später gab es dann nochmal die Möglichkeit, dann bin ich mit zwei Vorständen zu Ferrari gefahren. Porsche hatte die Idee und hat es ja dann auch gemacht, eine neue Lackiererei zu bauen, haben sie ja dann auch gemacht. Aber Ferrari hatte kurz vorher eine in Betrieb genommen. Es war eine der modernsten Lackierereien und da war damals der Produktionsvorstand, irgendwie kam mit denen zu mir und gesagt, gibt es die Möglichkeit, die mal anzuschauen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich kann mal fragen. Ne? Ich meine, der hat mit der Lackiererei auch nichts zu tun. Ne? Ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, wie sieht denn das aus? Sagt, oh, das können wir machen, kein Problem. Und insofern sind wir also dann dahin und da kam natürlich dann, damals war Dürheimer Entwicklungsvorstand, Beetz war weg, Dürheimer war der Nächste. Der hat davon gehört, sagt, der Singer fährt mit dem Ding dann zu Ferrari, oh, da fahre ich mit. Und dann sagt, vielleicht können wir die Formel-1-Werkstatt angucken, ja, wo dann damals der Motorsportchef damals, der Hartmut Christen, ja wie, da gehe ich auch mit. Da habe ich gesagt, halt, Moment mal. Wir machen da eine Exkursion für die Lackiererei und nicht eine für die Formel 1. Also das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Und ich habe dann mit dem gesprochen und er sagte, ja okay, das machen wir schon irgendwie. Ist dann auch so gelaufen, wir haben da so zu dritt oder zu viert eine Führung durch den Motorsport. Die anderen haben die Lackiererei angeguckt. Und am Heimweg hatte wohl irgendwie jemand erzählt, es gibt einen Cayenne. Und der Chantot war interessiert an einem Cayenne, sagte, Mercedes kann ich nicht fahren, weil die fahren in der Formel 1. Was war noch? Irgendeinen anderen kann ich nicht fahren, BMW kann ich nicht fahren. Mhm. Die waren auch noch so ein bisschen.
Oder Formel 1, ja.
Porsche wäre das Richtige. Und dann habe ich ihm im Prinzip, um die Sache kurz zu machen, einen Cayenne verkauft. Den wir dann ein Jahr später, wo wir den hatten, dann kam und sagte, ich habe gehört, da gibt es einen Facelift mit mehr Leistung, das möchte ich auch haben. Dann haben wir das auch noch in die Reihe gekriegt.
Wie viel Rabatt hat er bekommen?
Das wollte er, hat er aber nicht gekriegt.
Echt nicht?
Nein, weil er sagte damals so schön, kennst du den Wiedeking? So, ja, ja oder nein? Dann sage ich, naja, also wie viel Prozente kriege ich, wenn ich einen Cayenne kaufe? Ich habe damals den Hunger, das war der Pressechef, angerufen. Da hat er gesagt, Sie, wir hatten gestern oder vorgestern eine Vorstandssitzung und haben beschlossen, es gibt keinerlei Rabatte für niemanden. So. Da sage ich dann, da habt ihr doch ihr altes Presseauto, was man herrichten kann, was man günstiger gibt oder was auch immer. Und dann hat er irgendwas gemacht und dann schlussendlich hat er, ich weiß nicht, ein paar Prozent hat er halt gekriegt. Ja, okay. Also Form halber, ne?
Barzahlerrabatt.
Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, pass auf, so und so, sie sagt er, pass auf. Die erste Antwort war, hättest du gesagt 30%, hätte ich gesagt, ich überlege mir's. Aber so, vergiss es. Wörtlich. Zwei Tage später ruft er mich an und sagt, wir machen's.
Naja. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Mal angenommen, dass der Sprit geht aus. Das insgesamt kein Sprit mehr. Und ihr kriegt sein letztes 50-Liter-Fass Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Sagen Sie nicht, in einer Rakete verfeuern Sie es. So, die alte Leidenschaft.
Ja, das weiß ich nicht, wo ich das verfahren würde. Also ich würde mal Diesel nehmen. Dann komme ich am weitesten.
Also es ist schon mal kein Porsche, fällt mir gerade auf. Diesel haben Sie ja nicht mehr im Angebot.
Ja, jetzt seit neuestem.
Ja. Diverser Skandale. Okay, aber Sie.
Ja. Nee, ich meine, das ist die Frage, wie man das nur macht. Ich meine, die Frage wird sich nicht stellen.
Das weiß ich, aber ganz hypothetisch.
Ganz hypothetisch. Ja, wo würde ich dann hinfahren? Keine Ahnung. Vielleicht in Urlaub nochmal.
Einmal noch mit dem Diesel in Urlaub.
Ja, natürlich.
Okay. Ganz wichtig, eine Sache haben wir jetzt ganz vergessen. Sie haben jetzt so viel erzählt, aber es gibt natürlich unendlich viel mehr Geschichten in 40 Jahren Motorsport bei Porsche. Es gibt ein Buch von Ihnen.
Ja.
Seit neuestem.
Das ist eine neue Auflage. Es gab ja schon mal eins. Mike Cotton hat ja eins gemacht, in Englisch, was in England und in Amerika sehr gut ging. Der deutsche Markt war für ihn damals nicht sehr interessant, weil er sagte, er ist zu klein. Und nun hat der Robert Weber da von dem Sportfahrerverlag, das neu aufgegriffen, hat die Rechte übernommen und hat es neu gestaltet. Es gibt also in dem Buch sehr viele neue Bilder, weil er sagt, wenn einer das Buch aufschlägt, sagt er, die Bilder kenne ich schon, dann klappt das wieder zusammen. Es gibt also sehr viele neue Bilder. Natürlich gibt es die alten Markanten, die gibt es halt nur einmal, das muss man haben. Aber es gibt sehr viele neue und die Geschichten sind ein bisschen überarbeitet und vervollständigt. Es geht also jetzt dann weiter über den LMP 2000 bis zum Schluss, so ungefähr. Okay. Also das ist ergänzt. Also ja, mal schauen.
Toll. Aber ein Bild ist nicht drin, da wo das Schild rausgehalten hat.
Das suche ich immer noch.
Also wer das Bild hat, manchmal hat man Glück oder weiß, wo Glück, es zu finden ist.
Also dann, ich habe es gesehen.
Dann stellen wir in Kontakt her.
Es war ein schwarz-weiß Bild.
Singer Zeslow.
Und ich glaube sogar, Bob Snodgrass hat es rausgehalten, weil der hat die Geschichte noch Jahrzehnte danach erzählt. Da hatten wir mal alle platt, der Greg fährt plötzlich langsamer.
Herr Singer, okay. Vielen Dank.
So, das war Norbert Singer und wer Lust auf das eben erwähnte Buch hat, kann es direkt beim Verlag unter www.sportfahrer-zentrale.com kaufen. Und wer Lust auf noch mehr Infos, Fotos und Videos zu diesem Podcast hat, der sollte uns auf Facebook, Instagram und YouTube abonnieren. Und nächste Woche geht die Formel 1 wieder los. Nicht ganz alte Schule, aber mein Gast in der nächsten Woche, der ist schon so lange mit dabei, der gehört auf jeden Fall in diesen Podcast, denn er hat noch die Zeit mit Ayrton Senna erlebt und alleine 1000 Mal Michael Schumacher interviewt. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Freut euch auf Kai Ebel. Bis zum nächsten Donnerstag und gute Fahrt bis dahin.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.